Seid ihr glücklich und zufrieden mit unserer Auswahl?
Ja. Ein
paar Überraschungen, ein paar Matches hat es auch gehabt. Mhm. Doch,
einige, vier habe ich mir notiert, vier Matches
haben wir. Nicht schlecht.
Ja, das ist also besser als Quote auf Tinder, du. So. Was gehört zur Winterzeit, außer das da hier? Natürlich der Schau mal Jahresrückblick, Filme und Serien. Und das gehen wir jetzt voll rein mit meinen beiden Kollegen. Es ist nämlich Winterzeit, Weihnachtszeit und wir sind fast Ende Jahr. Wir lassen ausklingen, wenige Tage noch bis zum Jahreswechsel. Die Weihnachtszeit steht auch noch vor der Tür und das ist genau der richtige Zeitpunkt für unseren Jahresrückblick. Erster Teil. Und ich begrüße ganz herzlich meine beiden Kollegen am anderen Ende in der Ferne, in der Winterlandschaft, es nämlich geschneit heute. Moski und Tommy, seid ihr da?
Joe, yes. Mephisto, ja sicher sind wir da. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diesen Jahresrückblick.
Ja, ich mich auch. Es wird sicher toll, es wird amüsant und wie du sagst, wir sind da im Schnee, auch hier wieder im Raum Bern. Es hat wieder mal wachen mögen und wir gehen es da Vollgas an. Also ich denke, es wird ein paar Überraschungen geben, sicher auch noch ein paar Jokes und ja, let's do this.
Also ich tue mich schon mal entschuldigen für meine Nasenspray-Sessions. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen verkältet bin, aber ich muss... Es gibt viel zu reden heute, wir müssen durchziehen. Wir bleiben dran und wir steigen heute in Jahresrückblick als Gauer erst mit dem, was ein bisschen länger geht als Filmlänge. Und vor allem mit den besten Serien, von unseren persönlichen besten Serien vom Jahr. Und wie jedes Jahr sind wir nicht gespoilert. Wir wissen unsere gegenseitigen Bestlists nicht. Wir haben sie auch vorher nicht miteinander kommuniziert. Und wollen jetzt eigentlich Vollgas reinstarten. Aber ich habe gehört, irgendwie der Moski will mich irgendetwas fragen. Oder uns beide. Ich
weiß nicht. Ja, genau. Bevor wir doch einsteigen mit den Top 10, bei der Serie ist es ja immer so, es gibt ja den Vorspann, oder, wo da das Intro kommt von dieser Serie. Und wie habt ihr das? Tut ihr das jedes Mal skippen? Schaut ihr es jedes Mal an? Oder ja, wie macht ihr das? Wenn du da 10 Folgen schaust, musst du es 10 Mal schauen. Tommy, wie machst du das? Skippst oder schaust?
Es ist unterschiedlich. Das kommt auch noch ein bisschen auf meine Mood drauf an. Wenn es jetzt sehr viele Episoden sind, skippe ich es schon total. Und es gibt ja auch noch die Rückblicke, die man auch noch gerade zum Teil kann skippen kann. Also, wenn du natürlich so ein bisschen am, ich sage jetzt, ein bisschen am Bingen bist oder eben gerade recht viel durchlässt, dann skippe ich es eigentlich gerne. Und wenn ich dann eine Pause habe gemacht bei der Serie und wenn ich mal wieder ein bisschen in die Mood reinfinden will, in der Serie selber, dann lasse ich es wirklich manchmal noch einmal laufen, für die Mood, weisst du, wo das Intro hat, wieder zu geben. Aber sagen wir jetzt mal, die 3-4 Folgen, wenn die oder noch mehr, wenn du da gerade dran bist, skip it. Skip it all, weil es ist dann auch ein bisschen für nichts mehr, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Aber eben, wenn man wieder in die Mood finden will, finde ich es manchmal schon auch noch cool, ja. Mephisto, wie hast du es mit den Intros?
Ja, ich glaube, Intros sind ja mega zu einem Markenzeichen geworden von sehr vielen Serien. Ich glaube auch so seit den grossen amerikanischen Erfolgsserien, so wie Game of Thrones, aber auch anderen, so die speziell gemachten Intros, die irgendwie auch noch eine Geschichte erzählen, die nicht einfach irgendetwas abläuft, das mit der Serie plus minus nichts zu tun hat oder sogar noch Bilder aus der Serie drin vorkommen, sondern die irgendwie noch einen eigenen Twist haben. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein bisschen Mode geworden und ich bin so zwischendrin. Meistens lasse ich es laufen. Und dann gibt es aber so wirklich auch nach Mut, wie bei dir, Tommy. Also, das gibt es nachher, wenn ich etwas vorwärts mache. Wenn ich etwas im Bingen bin, zum Beispiel. Genau, das ist so ein bisschen meine Art, wie ich das mache. Wie ist denn das bei dir, Moski? Ah, Moment, ja. Ich muss etwas sagen. Entschuldigung. Ja. Ich kann schon mal vorausschadowen. Bei meiner besten Serie vom Jahr, Number One, habe ich das Intro nie geskippt. Das kann ich schon mal sagen.
Okay. Special. Okay.
Jetzt könnt ihr schon ein bisschen verraten.
Ja, wird schwierig.
Ja, ist alles schwierig. Sorry.
Ja, Serien machen das schon clever. Sie haben nämlich so wie eine Kurzform schon, oder? Wo sie es wie komprimieren. dass es eben viel kürzer geht als das gesamte Intro und das laufen ab der Folge 2 bis die letzte. Aber ich bin eigentlich ein bisschen so, ich skippe meistens, aber ich schaue es Folge 1 und die letzte schaue ich es eigentlich auch nochmal eigentlich voll durch. Und zwischen die anderen Folgen tue ich eigentlich meistens skippen.
Noch schnell darauf eingeschwungen, eben, weil dir gesagt, ja, es ist auch ein Arch-Design, oder? Weil bei gewissen Serien steckt wirklich viel Arbeit im Intro, wie es der Mephisto sagt. Oder seit Thrones oder so hat man sicher gefunden, okay, da lässt sich etwas machen, oder auch visuell. Und das ist die
Tonalität. Ja, oder wo so Abwechslung gibt.
Ja,
oder
voilà.
So irgendwie ein anderes, dann schaust du es eben auch. Weil es natürlich immer gleich langweilig ist, der Skript.
Ja. Voilà. Und ich denke eben, wenn die Produktion gerade recht gross ist und so ein Brand, das man dann ausbauen will, dort geben sie sich natürlich schon relativ viel Mühe, das ein bisschen catchy zu machen mit Soundtrack und auch eben diesen Art-Designs, die sie einfügen. Und ich finde das schon noch recht cool, ja. Und, jo.
Ja gut, steigen wir ein, oder?
Wir starten durch.
Wer macht den
Start? Ja, ich würde sagen, der Tommy macht doch mal den Anfang. Tommy, ja. Steig mal ein.
Ich steige mal ein. Jetzt wird es schon special, weil das haben vielleicht nicht wirklich viel von dir nicht auf der Liste. Wer weiß, who knows, wir wissen es ja nicht. Aber ich habe dort gleich, weil er trinkt ein bisschen meinen Nerd-Faktor, glaube ich, ein bisschen durch. Ihr spürt schon vielleicht, in welche Richtung das jetzt gerade geht. Anlehnung, weil ich halt auch viel Videospiel gespielt habe oder immer noch zum Teil noch spiele. Hat der Platz 10 gleich, obwohl die Qualität innerhalb der Episoden schwankt, das muss man auch sagen. Secret Level. Ich finde, Secret Level hat einfach für mich ein paar Episoden gehabt, wo ich wirklich gefeiert habe. Dort eben, wie gesagt, ist ein gewisser, sagen wir mal, ja, gewisser Nerd-Faktor, ein Gamer-Faktor, wenn man es so nennen will. Fanfaktor, wo ich dort gehört habe, oder? Wo ich auch gedacht, mal, das gibt mir etwas, ob storytechnisch ist es jetzt nicht auf höherem Level. Ja, Secret Level hat ja dort verschiedene Game-Franchises, eben Warhammer, Armored Core, wo ich jetzt auch gerade erwähne, wo ich eben toll habe gefunden, wo ich auch optisch cool habe umgesetzt gefunden und gewisse Anlehnungen. Und wenn das so ein bisschen interessiert, ist der, glaube ich, nicht schlecht bedient. Also eben auch das Design, es ist ja Love, Death and Robots, Leute, die ja dort auch dran haben geschafft, also die Studios unter anderem, Anlehnung an Schauspieler, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, die ja auch vorkommen, CGI animiert. Ja, die Dungeons and Dragons Folge und so. Also es hat auch coole Designs, coole Art Designs, die Stories verheben, nicht ganz gegen durch das Band, aber mal 10 Platz für mich, so stimmig. Jetzt kann ich mal fragen, wie findet ihr? Kann man
das
den geben?
Prime Video. Das ist ja Prime Video.
Ja, es ist Amazon Prime.
Ist spannend, weil ja...
gekauft worden.
Genau.
Weil eben Love, Death and Robots...
Ist ja eigentlich mal Netflix-exklusiv gewesen, oder?
Ja.
Das ist noch ein spannender Fakt. Ich habe es schon mal foreshadowen. Wir haben zwar erst später unsere Honorable Mention, aber da ich noch nicht so weit bin in der Serie, habe ich es in die Honorable Mentions reingetan. Und auch eigentlich noch erwähnenswert gefunden für das Highlight von dem Jahr. Das heisst, also für das Jahreshighlight. Und für mich ist Secret Level, die Folge, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich auch wirklich sehr gut gedacht. Und es hat wirklich ja die Anlehnung auch mit dem Game-Background. Und das ist spannend gemacht, muss ich sagen. Also es ist wirklich wieder, hat wieder die Qualität, die schon Love, Death and Robots hatte, die ich auch sehr, sehr gefeiert habe. Ja.
Also
ich liebe Love, Death and Robots und ja, bin jetzt natürlich sehr gespannt gewesen, habe jetzt auch erst 3 Folgen gesehen von Secret Level, darum habe ich es jetzt auch nicht in meinem Ranking drin, weil ich, das habe ich schon bei eben Love, Death and Robots so gemacht, ich genieße das, ich tue nicht alle durchbingen, sondern schaue quasi immer so ein bisschen zum Abschluss noch eine Folge, die gehen ja 10 Minuten, 40 Stunden.
Mhm.
Genau.
Nein, das kann man gut.
Sorry.
Nein, das kann man gut, wie du sagst, oder? Das ist auch ein bisschen vielleicht für zwischendrin. Ich habe es jetzt relativ in so 2-3 Zügen durchgeschaut, wie gesagt. mit diesen Schwanken, aber es ist gut verpackt, eben, man kann so zwischendrin mal schauen, eben so 10 Minuten bis 20 Minuten, je nachdem sogar noch kürzer, liegt da etwas drin. Also wenn ihr Fan seid von so Game-Franchises, liegt ihr garantiert für mich nicht falsch dort, ja. Ja, gehen wir rüber. Moski, wie sieht es bei dir beim 10 aus?
Im 10 habe ich Apple TV Plus Serie, wo der Mephisto vor allem hat darüber geredet, und das ist Dark Matter, wo es ja darum geht, da Schrödingers Katze quasi, wo die verschiedenen Multiversen so ein bisschen aufeinander brauen, wo ich sehr gut gefunden als Thriller. Vor allem auch die beiden Schauspieler und Schauspielerinnen, wo, also Joel Edgerton und Jennifer Connelly, die da als Hauptpersonen vorkommen, die einfach die Nuance so extrem gut überbringen in diesen verschiedenen Universum, wo sie sind, wo sie wie ihr Ich ja immer spielen, wo aber eben ein kleiner anderer Charakter hat. Und das dort eigentlich so sehr gut auf so subtile Art, nur so durch Mimik oder irgendwie so, können überbringen. Und spannend genug gewesen, um da erfahren, wie das endet. Und darum mein Nummer 10.
Voilà. Ja, ja,
aber also Mephisto hat das...
Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe Dark Matter auch gesehen. Ich war ein bisschen kritischer gewesen dann im Review als hier. So habe ich es immer noch im Kopf. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Wir haben... einfach das Multiversums-Thema ist gerade ein bisschen omnipräsent. Ich glaube, das ist so eine Generalkritik. Und Dark Matter ist dann gerade in einer Zeit gekommen, wo das so mit Everything Everywhere All at Once und anderen Multiversums, Comic-Buch... Reihen, die verfilmt worden sind, auch sehr viel abgefrühstückt worden ist. Und irgendwie hat es für mich nicht so in Zeitgeist gepasst. Das hat man nicht zu wenig Eigenständigkeit gehabt. Darum habe ich es ein bisschen kritischer gesehen. Aber sie ist gut gemacht, sie ist spannend erzählt, das muss ich auch zugeben. Ich bin gar mit der einig, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind gut gecastet, passen ihre Rollen. Also kann man auf jeden Fall schauen. Wenn man aber am Thema Multiversum ein bisschen überdrüssig ist, wir haben ja mit Constellation im gleichen Jahr noch eine Serie gehabt, die auch ein bisschen mit diesem Thema spielt. Ohne Apple TV Plus Production. Es war gerade ein bisschen too much gewesen. Darum vielleicht auch bei mir ein bisschen zum falschen Zeitpunkt und bei mir auch nicht reingerutscht, das kann ich schon mal sagen. Aber in Qualität, wenn man Lust auf die Thematik hat, kann ich es empfehlen.
Das ist vielleicht der Grund, warum ich es eben nicht gesehen habe. Also ich habe gerade gefunden, es war gerade so in einer Zeit, wo ich gerade nicht so catchy auf das reagiert habe. Ich habe mal die Pilotfolge reingeschaut und habe gefunden, oh, jetzt wird es gerade wieder so in die Mood, die du hast erwähnt, mit Multiversal. Und dann bin ich ein bisschen rausgefallen. Also man muss wirklich, jetzt, was vielleicht ein bisschen abgeflogen ist, kann man sich auch wieder gut geben, oder? Wenn man die Thematik nicht mehr so omnipräsent hat. Genau. Aber das ist auch so toll.
Ja, genau. So, der letzten beißen die Hunde, he? Jetzt muss ich noch meine Szene rausholen, das mache ich. Etwas, was ihr beide, glaube ich, gar nicht habt gesehen und wo ich, glaube ich, im Podcast auch nur mal in einer Trailer-Folge darüber geredet habe. Und zwar habe ich auf Platz 10 Oderbruch. Das ist eine deutsche Genreserie von Christian Alward unter anderem, die bei uns auch auf Sky ist ausgestrahlt worden, beziehungsweise aber eigentlich via ARD ist promotet worden. Und später dann nachher noch auf Streamingdiensten gelandet ist, ist jetzt von den Kritikern nicht unbedingt sehr wohlwollend aufgenommen worden. Man muss auch sagen, der Christian Alward, der ja auch schon seine Spuren in Hollywood hat hinterlassen, als Regisseur und Drehbuchautor. Er hat ja unter anderem Antikörper als deutsche Produktion, hat ihn so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ins Gespräch gebracht. Und er hat eben schon 2009 Pandorum, wo ihr hoffentlich habt gesehen, einen spannenden Sci-Fi-Thriller in Amerika inszenieren. Unter anderem mit dem Dennis Quaid, wo wir vor kurzem in The Substance haben, über ihn geredet. Und er hat aber eben in den letzten Jahren auch Sachen inszeniert, die jetzt wirklich nicht so gut waren. Und Oderbruch, ist für mich so ein bisschen eine Serie, die ich eigentlich recht gefeiert habe. Und ich habe die erst im 24. nachschauen, ist im 23. produziert worden. Und habe ich auf die Szene gesetzt, weil ich gerne eigentlich wieder mehr Genre wette sehen aus Deutschland. Mehr Mystery, mehr, mehr Wagen aus Deutschland. Und es ging eigentlich schon. Manchmal geht es auch in die Hose. Muss man sagen, Qualität ist nicht immer gut, aber seien wir ganz ehrlich, wir werden ja dann noch darüber reden, die Qualität ist schon in Hollywood nicht immer gut, auch wenn 200, 300 Millionen Budget dahinter sind. Darum sage ich, bitte liebe deutsche Filmproduktionen, tut wieder mehr Genre wagen, darum Oderbruch. Bei mir der Platz 10. Ich kann noch schnell kurz sagen, für die, die es gar nicht kennen, spielt an der deutsch-polnischen Grenze, ist eine Mystery-Thriller-Serie, wo es um komische oder mysteriöse Morde geht, wo man an der polnischen Grenze einen Berg mit Leichen findet und diesen Leichen fällt. Ist zum Teil das Blut abzapft worden und man weiß nicht warum. Und die Leichen sind auch aus verschiedenen Jahrzehnten, wie man nachher in der Obduktion festlegt und das Mysterium versucht man aufzuklären. Darum mein Platz 10.
Hey. Ja.
Hätte ich glaube beide nicht gesehen.
Nein, habe ich nicht gesehen. Aber wie du sagst, sicher deutsche Produktionen, gerade im Serienformat, ist eben immer die Frage oder vom Budget, von der Machart und so. Aber es ist wirklich so, es wäre sicher in der Landschaft auch eine Abwechslung gelungen, in den grossen Hollywood-Seller, die wir auf den grossen Plattformen haben. Da stimme ich dazu. Ja. Gut, nichtsdestotrotz gehen wir schauen fast über zum 9. He? Jetzt Tommy. Liegt es wieder an mir. Ja, jetzt kommt es. Das ist so eine grösser angekündigte Geschichte, wenn wir gerade so bei Produktionen sind. Das ist Dune Prophecy, die bei mir auf das 9. geklatscht ist. Das 9. Ich weiss nicht, ob ihr sie da auch drin haben. Surprise, surprise. Nein, Dune ist natürlich ein cooles Franchise und darüber eine Serie zu machen, das lohnt sich allemal. Und natürlich immer darauf an, wie gut und mit welchen Mitteln. Ich finde, es ist relativ gelungen. Sie hat Abstriche dünkt mit gewissen Sachen, auch vom Storytelling. Manchmal ein bisschen slow-burning, vielleicht stückweise bei Dune Prophecy. Die Sisterhood, die sich dort drüber dreht, wo einfach wo einen Nebenplot darstellt, der ja weit vor der Zeit ist von Atreides, respektive, wo man die Häuser noch besser kennenlernt in der Dune-Lore. In der Hauptrolle ist ja der Emily Watson unter anderem eine starke Schauspielerin. Und es wird im Dune-Universum grösstenteils auch im Art-Design gerecht. Eben der Plot, ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen Game of Thrones-Vibes bekommen, wegen den Häusern und so, dass sie das ein bisschen so intrigant und politisch noch ein bisschen aufdampfen wollen und so. Das ist ja okay. Aber mit gewissen Abstrichen, darum das 9. Also ich hätte mir hier fast mehr gehofft aus dem Dune-Universum. Aber es ist gut, dass sie so nicht zu gross ausschlachten im Moment noch. Es ist ja Season 2 von Dune Prophecy zwar angekündigt und so, also da wird noch mehr Dune-Material kommen. Aber jetzt, wenn man Dune 2 im Kino hat gesehen und wenn man Dune interessant findet, grundsätzlich und das Design und der Hintergrund, ist man bei Dune Prophecy sicher nicht falsch. Also es ist gut produziert, eben das Design und so, gewisse Bilder sind extrem stimmig und auch schauspielerisch. Ist sehr eine frauenorientierte Serie, muss man gerade hier auch sagen, natürlich durch die Sisterhood. Finde ich auch positiv, dass eben viele Frauen auch dort eine Chance bekommen, auch gerade Nachwuchsschauspielerinnen, die allenfalls in Hollywood sicher wieder werden, ihren Platz finden. Also darum, Dune als Sci-Fi-Serie, weil das ist auch immer schwierig, also jetzt, eben, gewisse Sachen schaut man auch, denkt man so, hat man jetzt schon gesehen oder will man es überhaupt sehen? Genau, also, ich weiss nicht, wie ihr das seht, überlasst euch da mal noch zu Feld.
Ja, ich bin auch ein bisschen der Spielverderber. Mir hat es eben nicht so reingerissen. Ich bin ein riesen Dune-Fan, wirklich. Ich meine, wir haben sehr viel über die Filme geredet, wir haben sehr viel über die ganze History, über die Romanvorlage haben wir auch schon diskutiert. Über das Spiel, über die Games und so weiter. Also alles, was aus dem Universum schon ist produziert worden oder noch produziert wird. Und ich habe sehr grosse Erwartungen jetzt in Dune Prophecy gehabt, aber ich bleibe stecken im Moment und habe deshalb auch darauf verzichtet, sie meine Bestlist zu nehmen und bin auch noch nicht so weit durch. Irgendwie habe ich mir, glaube ich, einfach mehr erwartet. Ich komme nicht in die Schauspieler bzw. ihre Charaktere rein. Ich komme nicht so richtig in die Story rein, auch wenn es eine gute Entscheidung nach mir war, eine losgelöste losgelöste Storyline, die, glaube ich, weit, weit in der Vergangenheit spielt. Mit neuen Charakteren zu etablieren, ist völlig eine richtige Entscheidung, aber ich komme einfach nicht rein, obwohl der Cast eigentlich bis auf Travis Fimmel, wo mir extrem auf den Sack geht, ich kann es fast nicht anders sagen, ist eigentlich der Cast sehr gut. Auch, wie du hast gesagt, also ein sehr stark weiblicher Cast, gute Schauspielerinnen und Schauspieler, eine gute Mischung, etablierte, weniger etablierte. Aber ich komme nicht rein. Ich komme nicht in die Serie rein. Ich weiss nicht, an was das liegt. Ich muss vielleicht noch ein bisschen abwarten. Vielleicht sage ich in ein paar Monaten etwas anderes. Das ist mein Fazit.
Okay. Mir geht es ein bisschen gleich wie dir, Mephisto. Also mir fehlt noch die letzte Folge. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, mir sind die Figuren eigentlich so ein bisschen egal. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde es ein bisschen schade. Oder eben so ein bisschen, wir probiert ein bisschen das Game of Thrones mit Star Wars zu mischen, quasi. Und, aber irgendwie sind mir die Intrigen völlig egal, wie. Und eben auch die Figuren emotional komme ich dort irgendwie nicht mit. Ist mir irgendwie keine sympathisch. Weißt du, halt irgendwie mitfieberisch so. Oder beim Game of Thrones hast du so ein bisschen die Familie Stark gehabt, wo du halt so ein bisschen dran, ja, so ein bisschen deine Lieblinge halt sind. Rund um Jon Snow etc. Aber einfach hier ist es mir echt so ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Oder?
Und aber könnte es nicht auch daran liegen, dass im Fokus ja die Bene Gesserit stehen, wo ja sehr kalte, sehr analytische Persönlichkeiten sind. Sehr, wie soll ich sagen, unemotionslos. Aber das ist ja auch in der Lore so. Vielleicht ist das ein bisschen das Problem. Weißt? Vielleicht haben wir nicht mehr die Mischung, die wir in den Filmen hatten, wo verschiedene Arten von Charakteren aufeinander brauchen, und hier der Fokus halt auf den Bene Gesserit schon sehr stark liegt.
Vielleicht,
wie siehst du das, Tommy?
Ja, es ist eben auch noch so, oder? Bei Dune 1 bin ich ja sehr kritisch gewesen wegen den Emotionen, weil ich liebe ja emotionales Kino oder Serien, oder? Also nicht falsch verstehen. Und eben auch gerade die Charaktere, die einen sehr emotionalen Aspekt haben, was bei Dune meistens eher, wirklich wieder sagen, auf einem Lower-Level ist. Ich glaube, bei mir ist es mehr das Interesse am Hintergrund von Dune, eben wegen der Bene Gesserit oder wegen der Hintergrundgeschichte, dass das ein bisschen mehr noch unterlegt wird für das Dune-Universum. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr gefreut in dem Sinn, dass ich finde, ah, okay, es kommt etwas und bin vielleicht auch mit weniger hohen Anforderungen eingestiegen, oder? Und es ist nicht eine Hammer-Serie, also wir sind ja immer noch in dem Sinne nicht in der Top ist es für mich eben, weil es eine gute Ergänzung ist, schlussendlich für das Dune-Universum. Sie sind sicher nicht eben in allen Bereichen gut, aber in der optischen Tonalität, finde ich, haben sie es gut umgesetzt. Auch gegenüber dem Film. Also die Passung von Film zu Serie hat mich okay gedacht. Und darum gebe ich ihr den Platz hier. Oder? Also vielleicht noch so als Erklärung. Es ist nicht mal nur die schauspielerische Leistung. Für mich ist es das Päckchen. So wollte ich sagen, oder?
Also es hat ja nicht mit der schauspielerischen Leistung zu tun, weißt du, also, es ist so ein bisschen Geschichte und so, ja. Weißt du, dass ich emotional nicht an diesen Figuren hänge, oder? Und das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, weil ich denke, das Drehbuch, oder, bezüglich Schauspieler und Qualitäten, meine ich mehr, der Schauspielerin, also dort, wo man so sagt, hey, jetzt kannst du voll loslassen und hier gerade etwas Flippiges oder etwas sehr Krutes darstellen, bindet Dune Prophecy ein bisschen zurück, das meine ich, oder? Das, was du ja sagst, wo die Emotionalität nicht voll ausgespielt wird. Und das meine ich mit der Leistung von den Leuten, oder? Dass das ein bisschen flächer ist vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, mehr stabil produziert, so mein Statement.
Ja, das absolut, ja. Genau.
Ju.
Ja gut, komm, wir bleiben bei meinem 9.
Yes.
Oder? Ich bin dran, gell? Bleiben wir. Yeah. Bleiben wir im Science-Fiction-Universum. Und ich habe auf dem 9. Third Body Problem.
Da darf ich aber spoilern. Wir haben fast ein Match.
Ja, fast. Also.
Aber nur mal fast. Ich tue es schon mal spoilern, dass wir nicht hintereinander zweimal das Gleiche erzählen. Also, von dem her. Fast ein Match.
Ja, genau. Fast ein Match. Los. Ja, ich bin am Anfang, hat es mich das recht reingezogen, einfach so ein bisschen die, oder wie sie es haben aufgebaut, mit dieser Geschichte, die du noch nicht so recht hast gewusst, jetzt um was dass es geht, irgendwie mit dem Countdown, wo man da immer gesehen, wo man schon im Trailer ja auch sieht, was sie dort haben übernommen, aber auch mit dem Game dann, was sie hatten, mit der Brille, also so wie Virtual Reality Brille, die du ja da anlegst und das Game spielst, wo aber ja, wie echt ist, das ein bisschen rauszufinden, um was, dass es bei diesem Mysterium geht, da bin ich voll drin gewesen. Es wird dann auch einfach ja komplizierter, die ganze Geschichte hinten raus. Es wird ja auch noch erzählt von quasi, also so wie einen Rückblick gemacht, geschichtlich. Und darum wird es dann ja dann so ein bisschen verwoben, aber man merkt, dass da eigentlich ein gutes Buch ist dahinter gewesen, oder die Vorlage ja bildet. Und ja, bin eigentlich dort dran geblieben und freue mich eigentlich jetzt schon auf die zweite Staffel, wie es dann weitergeht. Wie ist es euch gegangen? Eben, Mephisto?
Ja, ich kann schon mal vorausspoilern, ich habe den Free Body Problem gerade auf dem nächsten Platz, also auf dem Platz 8, damit wir nicht das Gleiche erzählen, tue ich das ein bisschen foreshadowen, dann überlasse ich euch das Feld. Dann tue ich jetzt schnell vielleicht noch anschliessen. Ich kann mit genau dieser Kritik eigentlich einschwingen. Es ist nicht eine Top-3-Serie, aber sie hat Potenzial. Sie erzählt mir aus einem Sci-Fi-Universum mal ein bisschen neu, etwas Neues. Es ist ja auch auf einer literarischen Vorlage, wie erwähnt. Und das bietet mir in diesem Science-Fiction-Genre, der eben prägt war in den letzten Jahren, ein von gleichen Themen, wieder mal ein bisschen neue Ansätze, mit auch guten Schauspielern, bis auf, bis auf einige Ausnahmen, verhält das. Und ich habe leider auch Bücher, die Trisolaris-Bücher, nicht gelesen. Wäre aber sicher mal noch lesenswert, sich dort mal drin zu fuchsen. Wie ist das bei dir?
Also ich habe Bücher auch nicht gelesen, weiss ja. Ich nicht, aber ich bin auch so ein bisschen faul, ehrlich gesagt, wenn es so eine Serie gibt, dann schaue ich lieber die Serie weiter, als dass ich jetzt Bücher anlesen würde. Ja.
Tommy, the free body problem.
Ich kann da nicht viel dazu sagen. Ich habe die nämlich angefangen und bin aus der Serie rausgefallen. Ich weiss nicht, das ist manchmal ja moodabhängig, wie wir ja auch sagen, ob du die Serie dann durchziehst oder nicht. Und bei mir ist es echt vielleicht auch, ich habe gerade manchmal mehrere Sachen, die ich anfange oder mal reinschaue und dann gehst du je nachdem raus. Das hast ja dir, hat ja dir sicher auch schon erwähnt. Dass wir, das ist mir bei Free Body Problems auch so gegangen. Also dort bin ich irgendwie draus rausgefallen. Vielleicht im Nachgang, jetzt noch von einer Empfehlung her, würde ich es mir auch noch mal antun, wenn ich Zeit finde. Aber eben, es kommt immer so viel Material, die ist bei mir untergegangen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Okay. Aber die, die das noch nicht haben gesehen oder wollen nachschauen, die können das machen auf Netflix. Ist nämlich, glaube ich, eine von der teuersten Produktionen von Netflix oder von Serien, genau.
So, muss ich noch meine Nummer 9 bringen? He?
Ja. Ja, die bist noch schuldig.
Ja, meine Nummer 9 hat sich leider im letzten Abfahrtsrennen Kreuzbandriss geholt. Du bist jetzt in Reha und ist runtergerutscht von Platz 1 letztes Jahr. Jetzt auf Platz 9, der Bear Season 3. Ihr wisst ja, der Bear ist bei mir ein fester Platz in meinem Herz, wenn man das so ganz pathetisch sagen will. Und hat es dieses Jahr leider nur aufs 9 geschafft, weil es doch ein paar andere Serien gegeben, die mich einfach mehr reingerissen haben. Nach wie vor möchte ich aber klar sagen, der Bär kann seine hohe Qualität in meinen Augen halten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugen, die Story reisst immer noch mit. Alles rund um Chicago, um das Restaurant und um die Hauptprotagonistinnen ist immer noch gelungen und wir haben immer noch grossartigen Cast und natürlich wir wollen ja alle eigentlich immer noch mehr von Jeremy Allen White sehen oder von Eben Moss Barak oder von der Ayo Edebiri. Von dem her kann ich es immer noch empfehlen, aber es hat einfach diverses das Jahr gegeben, das mich noch ein bisschen weiter vorne begeistert hat. Und darum bei mir der Bear Season 3 nächstes Jahr wird es ja bereits Season 4 geben, das ist ja bereits bestätigt, also wir können weiter schauen. Mal schauen, wie lange sich das Thema noch dreht. Ich bin ja in der Kritik, die ich hier schon abgegeben habe, in einem unserer Folgen, relativ kritisch gewesen, wie lange sich das Thema noch dreht. Aber nach wie vor, wenn ihr den Bär noch gar nicht habt gesehen, könnt ihr schauen auf Disney+. Plus. Ist sehr, sehr empfehlenswert, insbesondere die erste Season und natürlich auch die zweite. Und dann zieht ihr es dann sowieso durch, ganz ehrlich. Mein Platz 9.
Okay. Ja, dort gehen wir. Moski, ja, wie hast du
es? Ich sage vielleicht noch etwas zu den Bären. Habe natürlich auch geschaut. Und bei mir ist es nicht im Top 10 Ranking. Das kann ich schon vorsagen, weil es so ein bisschen ja, mehr vom Gleichen war. Also mir hat jetzt das nicht so gepackt. Ist aber immer noch auf einem sehr hohen Level, also nicht, dass irgendwie die Serie schlecht wäre, aber es hat, ja, darum habe ich jetzt da lieber andere genannt, die bei mir in der Top 10 sind, die so ein bisschen neuere, ja, etwas Neues auch überbringen als jetzt der Bear.
Ja, ich muss mich dort auch gerade anschliessen. Ich finde es wirklich auch sehr gut, also vor allem eben bei der ersten Season, oder, wo ich dort auch wirklich hyped war, voll drin war, wie du es hast gesagt, Mephisto. Aber eben, jetzt kochen sie es dann vielleicht bald aus mit dem Risiko, oder, dass es dann einen Beigeschmack hat. Aber eben, die Qualität von der Bear ist unglaublich hoch, trotzdem. Aber wenn man jetzt die ersten zwei Seasons natürlich gesehen hat, ist eben der Kalt vielleicht, den sie riskieren zu verlieren, halt insgesamt. Also, das ja, ist ein bisschen schade für den Bear, aber ich glaube gleich, Season 4 macht sicher noch leiden knapp, aber dann müssen sie es auch dann gleich auch mal Drive bekommen für raus. Also da denke ich, also für all die Season 1 und 2 nicht haben gesehen, wie du es hast gesagt, Mephisto, es ist schon mal ein Must-See. Die ersten zwei garantiert und dann bleibt man eben auch bei dritten
absolut, dran. Ja.
Also ganz klar. Und gerade Leute, die eben den Bezug zum Kochen haben, wie wir es hier schon mehrfach erwähnt haben, ja, das ist Passion. Also ich denke, da liegt man sicher nicht falsch. Auf Disney Plus, sprich Hulu, ausgetraut, ja. Gut. Dann gehe ich weiter, he? Dann gehe ich zu meinem 8. Über. Ja, mein 8. Was ist jetzt das? Das ist Presumed Innocent aus Mangel an Beweisen auf Apple TV Plus mit dem Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Crime, Mystery, Serious, also Thriller kann man grundsätzlich sagen. Ruth Negga ist auch noch in der Hauptrolle zu sehen, unter anderem. Ja, ist ein catchy Thriller, dünkt mich. Über das Ende kann man sich sicher streiten, ob das jetzt so okay ist, aber das ist ja immer so. Aber ich finde, schauspielerisch hat hier der Gyllenhaal wieder für mich überzeugt. Und das habe ich mir so gehofft, dass er nicht so in ein Nonsens-Film- und Serienformat abdriftet und mit Presumed Innocent hat er dort wieder ein bisschen so für mich punkten. Also das ist eine Charakterrolle, die er für mich hier spielt. Und dieser hat für mich relativ gut und die dreht auch die Thriller-Story auch gegen hinten raus. Es ist ja auch noch so ein bisschen mit einem recht guten Spannungsbogen, wie ich finde, innerhalb der Serie. Also was eigentlich bis zum Schluss dreht, eben wie gesagt, dass man dann mit dem Schluss kann leben kann. Der Zanger, aber es ist cool inszeniert, ob die schauspielerisch verhält. Er ist ja ein Staatsanwalt, der da angeschuldet ist von einem Verbrechen und wie wir es hier schon im Schaumal besprochen haben, es hat auch mal eine filmische Geschichte darüber gegeben, schon über das Ganze. Aber es ist, ja, schlussendlich für mich ein gut verdientes Achte, weil die Qualität von der Serie, gerade wenn man auf Thriller steht und ein bisschen miträtselt, finde ich das sehr gelungen. Ich weiss nicht, wie es euch da geht.
Ja, ich habe so gesehen, es ist eine Apple TV Plus Produktion und ich glaube, Tobi, wir haben es sogar zusammen besprochen in der Folge. Auch die habe ich nicht in meinen Top 10 drin. Ich habe zwar mitverfolgt, die Spannung ist wirklich da von Folge zu Folge. Ich habe sie recht durchgepinscht, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das passiert ja, bereits auf, also es gibt ja schon zwei Filme zu genau der gleichen Thematik oder zu genau der gleichen Geschichte. Sie haben aber das Ende leicht abgeändert zu den Filmen. Das eben, also wenn ihr den Film geschaut habt, könnt ihr auch die Serie schauen. Aber für mich hat es dann dort so eine Ungereimtheit drin. Der Schluss. Ja, so, dass es dann eben für mich dort nicht gelangt hat. Aber ich kann alles nachvollziehen. Du hast gesagt, eben, wie gesagt, die Spannung ist da von Folge zu Folge. Und du willst natürlich schon wissen, wie es näher ausgeht, klar. Mephisto, hast du die überhaupt gesehen?
Nein, ich habe «Presumed Innocent» nicht gesehen, aus einem einfachen Grund, den du gerade angefügt hast. Und zwar, ich kenne die Filmvorlage recht gut, die ich qualitativ hoch einschätze und auch immer mal wieder auch konsumiert habe und in der Vergangenheit. Aber für mich ist so ein bisschen die Situation einfach, ich habe gerade nicht so Lust auf das Thema, auf die Serie, aber ich glaube, die Qualitäten, die der Tommy da raus hat, die sind, glaube ich, unbestritten. Und das sieht man an den allgemeinen Kritiken oder Feedbacks. Und ich glaube, das bestätigt sie auch jetzt so. Darum kann ich gar nicht viel dazu sagen.
Hey.
Ich kann meinen Platz 8, glaube ich, kurz halten. Das wisst ihr ja.
Habe ich vorher das hast du jetzt schon, genau, hast du vorhin schon gesagt. Dann mache ich doch Platz 8, dass wir hier abgeschlossen sind. Yes. Und ich... Vermeintlich ist das für den einen oder anderen schon ein bisschen früher, dass die Serie bei mir jetzt hier auftaucht in dem Ranking, wo wir von hinten angefangen haben. Und es ist der Penguin, den ich hier auf meinem 8. habe. Genau, da haben wir erst vor kurzem ja noch drüber geredet, Mephisto.
Korrekt, und, ja.
Ich könnte gerne die Folge nachhören. Also, ist eigentlich alles gut gemacht, oder Colin Farrell, der hier als Penguin bis zur Unkenntlichkeit geschminkt ist. Und vor allem auch Christine Milioti, die sehr, sehr gut spielt. Also, gut gemacht natürlich auch, sehr hohe Level vor Produktion. Was mir eben so ein bisschen gefällt hat, ist so ein bisschen das Dark vom letzten Batman, so ein bisschen das ganze Universum da von Arkham hat mir da ein bisschen gefällt. Also es könnte eigentlich ganz so gut einfach ein Mafia-Thriller sein, wo man da schaut. Und darum bei mir nur, sagen sie so, auf dem 8.
Okay, ich schaue auch hier mal etwas vor. Wir werden von dieser Serie noch hören.
Ja, ich sage das Gleiche. Und wenn ihr mehr zur Serie wollt wissen, hört doch unsere Folge 66 noch als zusätzlichen Hinweis.
Genau, das habe ich schon erwartet. Eben darum habe ich so gesagt, dass das bei mir relativ früh da drin ist.
Okay.
Wer macht 7?
Ja, wir können ja mal ein bisschen die Reihenfolge drehen. Soll ich mal starten, weil ich nicht wirklich ein 8 Jahr hatte. Und dann übergebe ich an Tommy, ist das gut?
Das passt so, ja.
Mein Nummer 7 ist die letzte Serie von Mr. Guy Ritchie, The Gentleman Season 1, wo ja bestätigt worden ist, dass es eine zweite Season wird geben. Wir haben intensiv über «The Gentleman» geredet. Es ist im Grunde genommen fast ein Sammelsurium, ein Best-of von Guy Ritchie, seinen alten Milieu- und Gangsterfilmen, zusammengefasst oder zusammenkomprimiert in einer Serie mit coolen Charakteren, ihrer Storyline, mit guten Twists, mit lustigen Sequenzen, mit ernsten Sequenzen, mit einem Cast, der absolut bis ins Hinterletzte für mich gestummen hat, wo ich praktisch noch Kritik habe. The Gentleman hat mich überzeugt. The Gentleman ist bei mir auf dem 7. gelandet und ich kann eigentlich The Gentleman nur weiterempfehlen im Stream. Und ja, das ist mein Platz 7. Läuft bereit, ist ausgelaufen im Spätsommer und wird im Frühsommer und wird nächstes Jahr, glaube ich, sogar schon eine neue Season bekommen, so wie ich gelesen habe. Gibt es 8 Folgen und wird auf Netflix, könnt ihr das schauen. Für die, die es noch nicht haben gesehen, das ist mein Platz 7, die Gangster-Serie The Gentleman. Wer von euch ist da, kann da mithalten oder nicht mithalten?
Ich glaube, ich werde mich später noch mal dazu äußern, zu den Gentlemen. So ein Gentleman bin ich jetzt mal.
Du bist jetzt so ein Gentleman, das finde ich schön.
Yes,
ja.
Yes.
Das ist schön. Die Rücksicht, die Rücksicht. Moski, wie ist es bei dir mit den Gentlemen?
Ja, ich habe Spass gehabt, dieser Serie. Das ist doch gut.
Ja, er hält sich noch zurück, ich sehe das. Okay, gut. Ich gebe ab, Tommy.
Okay.
Du kannst deine Nummer 7 präsentieren.
Meine Nummer 7 fliegt, glaube ich, allgemein ein bisschen unter dem Radar. Es ist zwar eine Netflix-Produktion, die mal im April ist ausgestrahlt wurde. Und es ist die Serie Ripley. Ripley ist eine Serie psychologischer Crime-Thriller, ein bisschen Drama. Mit leichten Comedian-Elementen ganz wenig reingestreut. Es ist eine schwarz-weiß Produktion, 8 Episoden. In der Hauptrolle unter anderem der Andrew Scott und Dakota Fanning. Und die Serie ist sehr slow-burning. Also da muss man wirklich auch wieder in der Stimmung, in der Mood sein. Aber sie hat etwas. Sie ist optisch sensationell. Also der schwarz-weiß Ton steht ihr sehr gut. Es spielt einerseits zu New York, aber auch zu Italien. Und die Stimmungsbilder, also hier geht ein Shoutout gerade an die Kameraarbeit, ist grandios. Und darum ist hier der Platz 7 nicht gestohlen. Und nämlich auch der Andrew Scott, wie wir ihn kennen, ist ein wahnsinnig guter Schauspieler. Und es geht dort um einen Trickbetrüger. Der Ripley, so heisst er nämlich, ist ein Trickbetrüger, der sich da mit verschiedensten Tricks, Identitätsflauen oder eben Sachen betrügen, vorgaukeln und so ein bisschen durchs Leben schlängelt. Und es entstehen dann so Täuschungen, Morden, Betrug und so in dieser Serie. Und das holt ihn dann manchmal ein und dann denkt man wieder, oh, jetzt hat es ihn oder hat es ihn eben nicht. Es ist eine spannende, slow-burnige, optisch sehr schön inszenierte Serie. Also ich finde, es klingt jetzt ein bisschen liebhaberisch, aber das ist sie. Es ist so ein eine Netflix-Underdog-Serie, würde ich es nennen. Ja, so. Und darum, mein Platz 7 geht an Ripley. Habt ihr von der schon mal gehört?
Ja, ich wollte es unbedingt noch schauen, weil ich habe nämlich, die taucht ja in vielen Bestlists auf. Wenn man ein bisschen schaut, wer andere so drin haben, das Jahr, ist Ripley bei vielen weit oben. Ich habe leider noch keine einzige Folge gesehen und kann deshalb wirklich inhaltlich gar nichts dazu sagen. Aber so wie du redest, müsste man sich das auch noch nachholen.
Ah, das ist lohnenswert, finde ich. Moski, hast du schon vorher gehört?
Ja, schon. Und ich habe mich ein bisschen abgeschreckt, die zu schauen, wegen dem Schwarz-Weiß vor allem. Irgendwie habe ich das nicht so gern. Aber vielleicht kannst du noch sagen, warum das die in diesem Schwarz-Weiß ist? Oder ist das Spoiler,
Nostalgie? Ich glaube, weil sie in den 1960er Jahren spielt, haben sie eigentlich den Ton vom Schwarz-Weiß, eben gerade wegen dem 60s-Style, auch ein bisschen eine Hommage geben. Also, es ist schon eine Hommage an alte Filme, denke ich, zu einem Bit, was sie auch ein bisschen gegeben haben. Und lass dich nicht abschrecken, weil Bilder, Kamera und auch das Schwarz-Weiß passt eben dann wirklich wahnsinnig gut. Ich sage immer, manchmal muss man etwas wagen. Und ich schaue auch nicht jetzt durch das Band immer wieder schwarz-weiß filmen, aber wenn es ein gutes Gewand hat und es steht eben dieser Serie unglaublich gut und eben auch schöne Bilder, auch wenn es nur schwarz-weiß ist. Aber das macht es gerade unique und ein bisschen special, weil wir haben immer vom Gleichen immer wieder viel, auch bei Netflix, wenn wir gerade über Kolorierung reden, sorry, ist ja die auch immer ein bisschen in einem ähnlichen Ton und hier habe ich das irgendwie rausgenommen. Also sprich, das ist eine gute Abwechslung, oder? In diesem ganzen bubblebunten, super freshen, shiny Serie oder Kinoformat, das wir heute haben, ist das gelungene Abwechslung. Nimmt sich dort voll raus. Das macht für mich gute Qualität aus. Jo. Gut. Ich gebe den Ball wieder weiter.
Gut. Ich bin dran, he, mit meinem Sydney. Das ist auch eine Netflix-Serie, die ich geschaut habe und wir, glaube ich, auch alle gesehen haben. Und das ist Baby Reindeer, wo es ja um eine Stalkerin geht, wo so einen mehr oder weniger unglücklichen Comedian stalkt die ganze Zeit. Und ich habe das wahnsinnig eindrücklich gefunden. Zumal ja, eigentlich das auch schon zum Voraus gewusst habe, dass der Richard Gott, der die Hauptrolle spielt, ja eben auch der ist, der gestalkt ist worden. Also er tut sich selber spielen und wie nochmal so verarbeiten mit dem. Und das habe ich wahnsinnig eindrücklich gefunden, ja, dass man das macht. Mir liegt da irgendwie ja, zusätzlich und doppelt und dreifach mit ihm was da alles passiert, weil es ja noch weitere, sage ich mal, so ein bisschen Schicksal gibt, nebst dem Stalking. Und ja, darum habe ich das auf meinem Sydney.
Ich muss sagen, trotzdem, dass die Serie sehr hoch gelobt worden ist, ist durch das, dass ich auch zu viel True Crime mir reingezogen habe dieses Jahr, ist die leider an mir vorbei und ich habe es eben leider nicht geschaut. Ich glaube, es war der Grund, weil ich weiss, die ist für mich noch auf dem Programm, auf dem Radar und ich glaube, Qualität wird ja gerecht, wie du es jetzt gerade erwähnt hast.
Ja. Ja, ich habe gesehen, bei mir ist sie leider einfach nicht reingerutscht, weil ich einfach anders höher gewertet habe oder einfach anders noch den Vorzug gegeben und doch noch ein paar andere Serien qualitativ höher eingeschätzt habe. Trotzdem, wenn man das dem True Crime-Thema hier sogar mit dem Opfer selber, was sich noch selber spielt, das ist ja das Spannende an dieser Serie. Das ist wirklich noch mal etwas on top, was noch sehr speziell ist, was man doch eher selten hat in einer Serie oder in einem Film. Darum, ja, kann man empfehlen. Bei mir hat sie es einfach nicht ganz reingeschafft. Wäre so eine. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben bei den Honorable Mentions, aber wäre so eine Honorable Mention eigentlich.
Ja, sie ist auch so gute Elemente drin, oder? Sie schreibt die ganze Zeit SMS und E-Mails und die werden auch immer wieder eingeblendet und sie sind voll Rechtschreibfehler und das haben sie auch alles so gemacht, also du siehst immer den ganzen Bildschirm und dann wird da getippt und dort haben sie auch die Rechtschreibfehler so reingenommen. Also es ist wirklich wahnsinnig eindrücklich, eben wie wir erwähnt haben, weil da das Opfer eigentlich sich selber spielt. Ja, sind wir schon beim 6.
Yes.
Ja.
Wer startet
jetzt? Ich starte jetzt mal mit dem 6. Ich bin jetzt gerade nicht der Gentleman und dränge mich vor. Nein. Alles gut. Es ist eine aktuelle Serie. Sie ist noch gar nicht so lange am Laufen und ich hasse, weil es mich Wunder genommen hat, sie jetzt gerade erst fertig geschaut, also gerade auf die Folge her.
Warte, ist da schon mal auf, ob wir ein Match haben? Achtung.
Ja, es ist nämlich die Serie The Day of the Jackal.
Wir haben ein Match!
Ein Match! Shoutout!
Ich verrecke, Mann, das ist ein hoher Zufall.
Okay.
Jetzt. Sorry, ich habe die Junge gebrochen.
Nein, super, aber ist kein, also, kein Witz. Das ist okay. Ja.
Und ich habe es genau gleich gemacht wie du. Ja. Ich habe es wirklich noch reinboxen. Wirklich so auf den letzten Meter. Lustig.
Also, ihr seht hier, wir wissen nicht immer alles voneinander, auch wenn wir da miteinander recht im Austausch sind. Es ist eine Action-Spy-Crime-Serie mit ein bisschen Drama-Element, Thriller auch noch. Und der Jackal, also der Schakal, ist eben Auftragskiller, gespielt von Eddie Redmayne, was hier auch sehr überraschend tönt, weil wir kennen ja den Eddie Redmayne eigentlich durch ganz andere Charakterrollen. Und das finde ich auch so faszinierend, oder? Wenn man ihn nämlich so als Rollen wie The Danish Girl oder Die Entdeckung des Unendlichen oder Fantasie der Tierwesen. Also man kennt ihn aus ganz anderen Rollen, entweder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zarterer, kann man es so sagen, zarterer Rolle oder emotional betonterer Rolle,
Charakterrolle,
genau, was er hier aber auch darlegt, oder? Hier spielt er ja auch eine Charakterrolle durchaus und nämlich, er spielt es für mich mega stark und er hat dort
mega stark,
also er dreht die Serie, das muss man jetzt gerade auch, glaube ich, vorwegnehmen, oder? Also wir haben hier noch die Lashana Lynch, wo Bianca Pullman MI6 Agent spielt. Und sie ist da ein bisschen Kritik, weil sie es eben nicht so gut tragen, die Rolle. Du kannst dir da vielleicht auch noch etwas dazu sagen, Mephisto, weil wir den Match haben. Wollte auch nicht zu lang werden. Aber es hat ja bereits dort, das ist ja von Romanen von Frederick Forsyth, amerikanischer Schriftsteller, Journalist, hat das geschrieben, Bücher. Das gibt es schon relativ lang, also die Story über den Auftragskiller, der Jackal. Und es hat nämlich 1973 auch schon bereits einen Film gegeben, «From the Day of the Jackal». Und jetzt kommt, und ich weiss nicht, ob du das weisst, da gebe ich jetzt gerade den Ball weiter, es gibt sogar Szenen, einzelne Szenen, wo sie aus dem Original von 1973 praktisch 1:1 haben nachspielen vom Eddie Redmayne, namentlich eine ganz berühmte Szene, nämlich, wo er mit seinem Scharfschützengewehr hantiert, namentlich an einem Baum. Und ich habe das im Internet gesehen, die zwei Szenen von 1973 und jetzt, nebeneinander. Das ist erstaunlich, oder? Also, dass sie das haben übernommen, das ist ein kleiner Hommage an den alten Film, der übrigens auch sehr schauenswert ist, und gute Ratings hat. Anyway, ich will jetzt nicht ins Detail mehr verfallen. Das Ding ist, es ist stimmig, es ist eine spannende Thriller-Serie mit einem sehr starken Eddie Redmayne, der für mich gut aufgeregt ist und einfach eine viel bessere Variante, wo man eigentlich dieses Jahr andere Mal Thriller-Serien nicht so gecatcht haben, oder? Und gerade mit so Auftragskillers und so. Also, Shoutout, die Serie, ich gebe über.
Ja, wenn ich dich noch da ergänze, es gibt sogar noch einen zweiten Film, und zwar aus dem Jahr 1997 mit dem Bruce Willis und dem Richard Gere, Der Schakal, wo auch auf dem Film von 1973 beziehungsweise auf dieser Storyline basiert, die aber dann ins Amerikanische übergenommen wird. Den habt ihr vielleicht auch mal gesehen, der ist sehr bekannt, ist damals auch ein rechter Erfolg gewesen. Wie hast du schon gesagt, Maincast, grosse Schauspieler, Legenden, der Bruce Willis und der Richard Gere. Der Schakal wird hier von Bruce Willis gespielt. In eben einer Rolle zum Beispiel auch noch Jack Black unter anderem. Oder Sidney Poitier, eine Schauspielerlegende, der erste afroamerikanische Oscar-Gewinner aller Zeiten. Also, das ist wirklich ein legendärer Film. Jetzt haben sie die Serie oder Reihe wieder vorgenommen und aus dem eigentlich eine Serie gemacht. Und ich kann eigentlich mit allem, was du sagst, mitgehen. Ich habe jetzt ein bisschen unterschwellig gespürt, dass du mit ihr nicht so zufrieden bist. Stimmt das? Mhm. Also mit der... Ja, ich weiss, was du meinst, dass da die zwei Rollen vielleicht das nicht so ganz ausfüllen kann. Ich habe aufgrund auch, wo ich den Trailer gesehen habe, ich habe gedacht, das könnte gut funktionieren. Ich war auch ein bisschen underwhelmed gewesen, aber am Schluss bleibt sie halt so ein bisschen oberflächlich. Mm-hmm. Ihr Charakter hat nicht so Teufel wie Eddie Redmayne sein. Der Eddie Redmayne, was mich auch fasziniert hat, der Jackal ist ja sehr eine kalte Person. Oder? Also vom Charakter her. Also er ist sehr...
Ich würde sagen kalkulierend. Ja, kalt nicht unbedingt. Kalkulierend.
Man könnte fast meinen, er hat noch eine Erkrankung oder so, wo das so ein bisschen so wie zeigt und so weiter. Aber das spielt er wirklich glaubhaft. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, ich habe jetzt da irgendwie den Bruce Willis vor mir oder so aus dem alten Film oder den 73er Film habe ich leider nicht gesehen. Aber ich muss wirklich sagen, die Serie hat eine hohe Qualität, sie ist schon gut gemacht. Die Kamera ist gut, technisch ist das gut gemacht, die Aufnahmen, sehr viele echte Showplätze, wenig Green respektive Bluescreen. Also wirklich wieder so die Bond-Vibes Qualität in Serienform, oder? Habe ich ein bisschen gehabt.
Ich muss jetzt gerade darauf einschwingen. Du sagst Bond wegen der Showplätze. Es spielt mehrheitlich so ein bisschen in Europa rum. Und originale Showplatzausnahmen in Europa gedreht worden. Nicht immer ganz in allen gleichen Ländern, anyway. Mhm. Also, und eben auch ein bisschen Mission Impossible reingenommen. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin in between von Mission Impossible und ein bisschen Bond-Attitude, aber sehr gut und stimmig verpackt so in einem Serienformat. Also jetzt nicht mit der Action, die Action ist sequenziell, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, auf das ist es nicht, aber einfach stimmungsmässig, schön produziert, Tonalität stimmt und eben Setting. Setting auch wieder schön, auch mit dem Auto, das sie spielen, mit Retro-Auto, das vorkommen, das er braucht, das er rumfährt. Alles in allem ein verdienter Platz, denke ich hier.
Jetzt haben wir ausführlich geredet, wie wir ein Match hatten. Moski, hast du noch nichts gesehen von der Day of the Jackal?
Nein, eben nicht. Ich weiss, ich habe schon von verschiedenen Seiten gehört, dass diese Serie gut ist, aber ich bin jetzt einfach nicht dazu gekommen, die zu schauen oder anzufangen. Darum kann ich nichts dazu sagen. Schauen sie dann noch. Vielleicht lenkt sie den schon für nächstes Jahr wieder.
dann mach doch du die Runde 6 oder Platz 6 voll mit deinem, mit ja, deinem, mit deinem, mit
das, deiner Produktion. Das mache ich doch. Bei euch ist eigentlich die Serie nicht so gut weggekommen, wo wir dann zusammen, ich glaube, das dritte sind wir sogar gewesen, haben darüber geredet gehabt. Aber für mich hat das da auf die 6 gelangt, und zwar ist es True Detective Night Country.
Wow, okay.
Und der Tommy hat schon fast leer geschluckt, gell?
Oh. Ja, ich habe Night Country an eurer Liste, aber das ist eine andere Liste.
Oh nein! Okay.
Ja, mir hat es gleich reingezogen. Ich weiss, wir haben dann... wir sind überhaupt nicht einer Meinung gewesen.
Oh, das darf
man sagen. Ja, absolut. Mir hat es eigentlich reingezogen, die ganze Stimmung, vor allem auch die beiden Schauspielerinnen, Judy Foster und Carly Rice, wo für mich eigentlich sehr, sehr gut haben gespielt. Und auch so, was mir gleich auch gefallen ist so ein bisschen das Übersinnliche, was es noch drin hatte. Alles in allem bin ich da voll dabei gewesen. Ich weiss, ihr habt gesagt, das hat so ein bisschen Plotholes drin und so. Mir hat das nicht gestört oder ist mir nicht extrem aufgefallen, respektive habe ich für mich eine Erklärung gemacht, wieso, dass das so ist war. Eben, alles in allem konnte ich dort können mitfiebern. Aber klar, es kommt nie an die Staffel 1 her von True Detective. Das wird es auch nicht mehr geben von dem Niveau von schauspielerischer Leistung, aber auch von der Spannung und Stimmung her. Das ist hier ja ein ganz anderes Setting. Aber mir hat es gepackt und ich wollte wissen, was da im ewigen Eis passiert ist.
Also nein, ich will das jetzt hier nicht in den Boden reinstampfen, die Platz, aber es ist klar, wenn es einem catcht, du jetzt hier das Feeling hast gehabt, es hat gute Ansätze gehabt für mich, aber eben, weil halt das Level von True Detective halt, ich traue immer natürlich der Season 1 nachher, weil ich sage, hey, das hat so ein höchstes Level gehabt, und wahrscheinlich ist das mein innerer Vergleich innerhalb von diesen Seasons, wo ich dann sage, ach Mann, wieder mal super krasse Staffel, wäre jetzt toll gewesen, und ich glaube, dort krankt es dann auch. Und aber es ist legitim.
Schon legitim, dass man den Vergleich natürlich
zieht. Den muss man halt fast ziehen, oder? Zwangsläufig, weil halt die Messlatte so hoch gesetzt worden ist innerhalb von der Serie. Absolut, und ich mag Jodie Foster unglaublich gerne. Ich mache ihr das auch sehr gönnen, dass sie da mal wieder zurück ist gekommen für die Serie und so. Aber eben für mich hat es jetzt wirklich halt, wie der Mephisto vielleicht erwähnt hat, eher auf eine andere Seite ausgeschlagen, dass ich am Schluss gefunden habe, ach, wäre mehr drinnen gewesen. Aber eben, wir sind hier open, ich finde es gut, machst du das? Und das ist auch das, oder?
Jemand hält den Fahnen hoch für Night Country, das stimmt top.
Ja,
aber ja, der Tommy hat viel gesagt, ich kann nicht viel mehr dazu anfügen. Mhm. Meine Kritikpunkte sind die gleichen, die der Tommy hat gesagt. Also, ich bin nicht am Schluss am Ende einfach ein bisschen unzufrieden aus der Serie aus. Ich habe das dann noch im Review gesagt. Und darum hat es bei mir einfach nicht gelangt für eine Bestlist. Ganz klar nicht. Leider. Und ich hoffe, dass True Detective aber als Gesamtprodukt vielleicht noch nicht gestorben ist. Sondern ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht dort wieder mal etwas Gutes aus dem Universum raus kann erzählen kann. Weil das ja auch eine Anthologieserie sein. Wo immer eine neue
Geschichte
erzählen.
Also es war ja gut.
Ja, es ist ja super. Also nee. Weißt, Qualität ist ja nicht schlecht. Aber man könnte mehr rausholen, glaube ich. Und wie du es ja selber hast gesagt, wenn man sich immer an einer so fast perfekten ersten Season muss messen, ist das natürlich mega schwierig, oder? Das ist einfach schwierig, oder? Und den Vergleich macht man halt zwangsweise. Es ist einfach so. Gut, ich glaube, jetzt sagen nahtlos weiter, oder?
Jetzt sind wir die Hälfte. 5.
Number 5. Die goldige Mitte. Wer legt los? Jetzt lassen wir mal den Maski loslegen.
Ja, ich kann es nämlich kurz halten, weil wir haben schon darüber geredet, über die Serie, respektive der Mephisto hat darüber geredet. Und ich habe den Gentleman auf dem Fünfi.
Match ist da, oh, der Match ist da.
For
the Gentlemen, yes.
Wir haben genau, ja also, alle drin, das ist das schon.
Ja, nein, ja, unheimlich Spass gehabt, ab der Gentleman, das zu schauen, jede Folge, ja, fällt natürlich auch, geht grossartig an, da mit dem Hühnertanz und, ja, es hat echt Spass gemacht, all diesen Figuren zuzuschauen bis am Schluss. Und eben, es hat so ein bisschen Spannung drin, aber natürlich auch wahnsinnigen Humor und so. Einfach, dass man Spass hat, dieser Serie zuzuschauen und diesen Folgen. Darum, ja, zu Recht haben wir die alle in der Top-Liste drin.
Ja, also ich muss mich ja wirklich alt, oder? Die alten Guy Ritchie-Produktionen, die wirklich britisch waren, eben Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, damit Bube König Graf, habe ich wahnsinnig Freude gehabt früher, oder, am Guy Ritchie, weil eben die Tonalität so britisch war, Dark Humor und außergewöhnliche Rollen, charismatische Schauspieler. Und das habe ich immer so gefeiert beim Guy Ritchie. Und dann ist er auf Hollywood und dann habe ich gefunden, Scheibenkleister, oder respektive, er hat das verloren, oder? Er hat seine Attitude verloren in der Produktion. Und jetzt hier haben wir wieder The Gentleman als Serie bekommen, wo die Guy Ritchie British Attitude, und es ist eben auch eine britische Produktion, wo das reinholt, oder eben der Schwarzhumor, wer das gerne hat. Und es überzeugt eben, es ist Crime-Comedy, ein bisschen mit Action-Elementen, wie du sagst, du rennst irgendwie mit einem Chicken-Kostüm um und du lachst die halb schräg. Und ich habe wirklich müssen lachen, weil es wirklich zum Teil so skrude, komische Situationen hat gegeben, dann noch so in diesem Milieu und so. Und dann, also passt voll. Also wer so die British Attitude richtig feiert, eben auch gerade vom Guy Ritchie, das ist ein Must-See für mich, auch wenn es jetzt, also ja, vielleicht ist es nur auf dem Fifi, aber es ist wirklich sehr cool produziert, wo die Schauspieler, das Charisma, das Cast ist sehr cool, also ich meine, der Winnie Jones hat sogar noch ein Comeback, das ich extrem cool habe gefunden, dass er ihn auch wieder gecastet hat, wie der alte Filme.
Wo eben mal nicht sein Winnie Jones Charakter ist nicht halt drauf.
Der Winnie ist mehr ein bisschen ruhiger geworden. Im Alter wird man ruhiger. Nein, aber es ist cool. Also es ist wirklich, neben nicht die auf Netflix, es ist es wert. Also, Shoutout an den Gentleman.
Ja, schön, da habt ihr ja eine Runde schon geschlossen. Dann kann ich noch ausscheren und ich gehe mit meinem Platz 5. It's Wasteland, ihr wisst von was dass ich rede. Mein Platz 5 ist die wahrscheinlich für mich beste Game-Serie, vielleicht beste Game-Serie vom Jahr, beziehungsweise auf einem Game basiert. Ich rede natürlich von Fallout. Fallout hat recht eingeschlagen in diesem Jahr. Alle haben ein bisschen bibbert, glaube ich, bei dieser Vorlage. Wird es etwas, wird es nichts? Der Trailer ist rausgekommen. Man ist irgendwie nicht so richtig, hat man gewusst, dass da immer wartet. Ich glaube, wir haben alle plus minus etwas aus dieser Reihe gespielt, so wie ich im Kopf habe. Also die Computerspielvorlage. Eine von diesen Teilen, die da rausgekommen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt ist also die Serie rausgekommen und wir wissen alle, wie Game-Serien oder Games verfilmt werden, ist man zuerst mal kritisch, weil die Qualität immer sich gesteigert hat, eigentlich in den letzten Jahren. Und Fallout hat für mich wirklich eingeschlagen und für mich einfach eine Qualität hochgehalten, wo ich wirklich überrascht war. Das hat von der, ich sage jetzt mal, vom Production Value gestimmt, das hat von den Schauspielern gestimmt, das hat von der Storyline gestimmt, man hat die Welt glaubhaft dargestellt, man hat da ein bisschen übertreibt Humor auch gut können platzieren, dass es nicht cringe wirkt oder irgendwie, ja, deplatziert. Und das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, alles in allem für mich ein Ausrufezeichen gewesen, dass Gameserien funktionieren können in filmischer Form, wenn man es richtig macht, wenn man die richtigen Leute hinschickt. Und mit den Schauspielern und Schauspielern, das hat wirklich gut funktioniert. Wasteland, ab ins Wasteland. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Mein Platz Nummer 5, für die, die es nicht wissen, Fallout basiert ja auf einer Gameserie. Es geht um eine atomar verseuchte Welt, die in einer postapokalyptischen Welt und nach einer Katastrophe Überlebende von verschiedenen Fraktionen in verschiedenen Environments müssen schauen, wie sie ihr Leben gestalten. Und die Story spielt zum Teil auch in sogenannten Vaults, also in Bunker, wo ein wichtiger Storyplot sind von der Fallout-Serie. Und was sich mit dieser Welt und dem Wasteland und diesen Vaults für ein Mysterium auf sich hat, das müsst ihr in dieser Serie schauen. Season 1 ist draussen, Season 2 ist bestätigt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und der Walton Goggins möchte ich wirklich nochmal shoutouten, der als Ghoul wirklich eine grandiose Rolle in dieser Serie hat. So, und jetzt bin ich still.
Yes. Mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt hier gerade anzuschliessen und zu sagen, mit meinem Platz 4, okidoki. Wir bleiben nämlich. Ich schließe mich jetzt gerade so supplement an und mein Platz 4 geht auf Fallout. Ich mache das jetzt hier gerade. Ja, es ist köstlich. Mein Platz 4 geht auf Fallout und darum Ella Purnell und der Walter Goggins, das ist köstlich. Also ich feiere es, wie du hast gesagt, zuerst ein bisschen, kommt es gut. Es ist gut gekommen, es ist super. Es ist toll. Art Design, Hidden Sachen. Man muss nicht mal Games gespielt haben. Finde ich auch grandios. Also, man kann dort auch losgelöst
davon. Merci für die Ergänzung.
Da hergehen und sagen, hey, cool, was ist das? Future Retro 60 Design und frech und zum Teil natürlich auch recht explizit, muss man hier noch erwähnen, vielleicht zum Teil recht brutal. Und so, aber es ist gelungen. Also selbst wenn man nicht in diesem Fallout-Universum jetzt spielerisch, gamisch daheim ist, sondern einem sonst Franchise vielleicht ein bisschen catcht und reinzieht, ist es wirklich gelungen. Also witzig, brutal, Charakteren, die etwas abgewinnen, Production stabil, also es hat wirklich von allem etwas. Also da muss ich sagen, Mephisto, du siehst, ich bin mehr als bei dir. Ich bin nämlich bei meinem Platz 4 und gebe den Fallout. Voilà. Jetzt gebe ich ab.
Genau. Ja, die haben eigentlich schon fast alles erzählt. Ich kann euch da eigentlich nur gut beipflichten. Ich habe Fallout absolut auch gut gefunden.
Yes. Und du hast Fallout auch auf Platz 4?
Nein, nicht Fallout.
Gut, dann bin ich gespannt.
Aber den mache ich doch gleich weiter auf dem
4. Yes.
Ja. Und dort habe ich eine Serie, die wir eigentlich alle haben abgefeiert. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen auch schon wieder ein bisschen früh. Und zwar habe ich Shogun auf dem 4. Wo ja absolut ein Highlight auch war das Jahr, vor allem also in allen Belangen eigentlich von Produktion, die extrem hochwertig ist, aber eigentlich auch von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die wir da sehen in Japan. Und eigentlich auch, also so eindrücklich habe ich gefunden, die ganzen Traditionen und das Ehrverhalten, das so ganz wichtige Rolle spielt in dieser Serie, die wir hier erleben. Warum für mich nur auf dem 4. in Anführungszeichen? Weil es so zwischen so in der Mitte so ein bisschen seine Längen hat für mich, wo sich eigentlich die ganze Serie so ein bisschen gezogen hat, wo man zwar kann sagen, man nimmt sich die Zeit für eben die verschiedenen Traditionen und Familien oder eben die Ehrsachen eigentlich zu zeigen und dort Charaktere natürlich zu beleuchten, aber es war so ein bisschen zu viel gewesen für mich, dass sich der gezogen hat, aber ich wollte das gar nicht wie schlecht reden, also ich meine, ich tue sie hier auf die 4. Absolut grosse Serie, wie gesagt, wo wir eigentlich schon viel darüber geredet haben, die ihr in den vorderen Folgen hören könnt. Oder dir jetzt natürlich auch Ergänzungen, allenfalls jetzt oder später noch habt.
Ich sage mal, wir reden nicht das letzte Mal darüber.
Ja. Ich halte mit meinen Ergänzungen noch dezent zurück.
Macht das. Dann sind wir jetzt beim Vieri vom Mephisto.
Ja, jetzt komme ich also mit dem Exot. Ich komme jetzt mit der Überraschung, ich komme mit dem, was ihr ganz sicher nicht habt gesehen. Also wenn ihr es habt gesehen, bin ich überrascht. Wo ich vor gut einem Monat, eineinhalb drauf gestossen bin und auch im Podcast allgemein noch gar nicht darüber geredet. Und das ist eine Disney Plus Serie aus Südkorea, die Light Shop heisst. Und die ist bei mir auf Platz 4. Und die habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, so nehme ich an. Also ihr nickt zumindest nicht. Dem nehme ich, ihr kennt es nicht. Light Shop hat es mir per Zufall reingespült durch einen Tipp online von einem Kritiker. Und zwar ist das eine südkoreanische Serie, was jetzt eine Season gibt mit 8 Episoden. Das könnt ihr streamen auf Disney Plus eben. Und um was geht es? Kurz zusammengefasst, weil es vielleicht eher so ein bisschen Special Interest ist. Es ist im Grunde genommen eine Mystery-Horror-Serie, die sehr viel mit Licht und Schatten und sehr viel mit klassischen Horror-Elementen, aber auch Mystery-Elementen spielt. Aber die Storyline selber eigentlich sehr, ja, ich sage jetzt mal, sehr psychologisch ist. Und zwar geht es durch die Serie eigentlich eine Gruppe von Leuten, sag jetzt mal, porträtieren, die alle in ihrer Vergangenheit irgendein schlimmes Schicksal hatten. Das sind verschiedene Schicksale, die ich nicht spoilern, weil das wäre jetzt, glaube für die, die es noch schauen wollen, ein bisschen unfair. Und die alle werden durch mysteriöse Umstände zu einem sogenannten Lightjob, darum heisst das Serie, also das ist schon namensgebend gelockt, oder kommen dort an. Das ist ein Lampengeschäft, das einen sehr ruhigen und speziellen Mann führt, der diesen Leuten alles über ihr Leben, das vergangen ist, wo jetzt gerade in ihrem Leben stattfindet, wo allenfalls sogar in Zukunft stattfindet, kann erzählen unter sehr mysteriösen Umständen. Und rund um den sogenannten Lightjob entwickelt sich eine sehr spannende Story, wo von sehr viel von Atmosphäre lebt und von einem sehr guten südkoreanischen Cast, wo unter anderem Yoo Ji-hon, Park Bo-young und Kim Seol-yoon in den Hauptrollen sind. Und der produziert, also es ist basiert, Entschuldigung, auf einer Storyline von Kang Ful. Und ja, ich habe es per Zufall entdeckt. Ich bin auch immer ein bisschen Asia bezogen, habe hin und wieder mal Lust. Ist ein spannender Game-Typ und hat mir extrem gut gefallen. Hat eine hohe Qualität, hat ein höchstes Production-Value, hat auch sehr gute schauspielerische Leistungen gehabt und ist für mich ein Game-Typ wieder mal aus Asien, was es weit vorher geschafft hat und doch ein paar Serien dieses Jahr hinter sich gelassen hat, weil er eine ganz spezielle Atmosphäre ausgelöst hat bei mir. Lightjob mit Platz 4.
Okay, ja. Klingt interessant, ja.
Ja, schon ein bisschen. Überraschung, ja.
Ich denke, eben, das ist vielleicht auch das, dass hier asiatische Serien vielleicht manchmal auch ein bisschen untergehen. Das ist schon wieder das, wenn man natürlich viele Möglichkeiten also, hat, etwas
man muss hier vielleicht, zu sehen. Man muss hier vielleicht auch noch sagen, oder asiatische oder Foreign-Serien werden auch sehr schlecht promotet zum Teil. Auch auf genau. Streaming-Diensten selber, das ist ein Riesenproblem. Oder Algorithmus zeigt dir die Serien oft nicht an. Die Streamer haben einfach einen riesen Nachholbedarf, die Algorithmen besser zu gestalten. Und wenn du nicht per Zufall gewisse Sachen irgendwie im Internet recherchierst oder siehst, dann findest du die Serie zum Teil gar nicht, weil es einfach foreign so viele Produktionen gibt. Und da ist auch nicht jede gut. Ja. Und das rauszufinden, ist mega schwierig und es war einfach ein Zufall gewesen. Das sag ich
schon auch in dem Sinn. He? Voilà.
Ja.
Gut.
Gehen wir aufs Treppli.
Gehen wir aufs Treppli. Soll ich da mal Bronze vergeben? Dann würde ich mal meinen Bronzeplatz vergeben. Und jetzt kommen wir zurück zu jemandem. Nämlich zu den Penguin. Penguin ist bei mir auf dem dritten Platz, auf dem Bronzenen, weil, ja, ich finde, mein Comic-Herz, ihr spürt es, es hat geläutet, es hat gelitten, es läutet weiter. Also, die Produktionen, die uns jetzt ausstehen, verheissen meistens nichts Gutes. Okay, wir lassen es aussen hier. Wir gehen Nein, also es ist wirklich schrecklich.
Ja, nur dein Herz noch kurz ein bisschen aufblühen, aber bitte fahr fort.
Es ist der Wahnsinn. Also viele wissen ja nicht, wie man Comics adaptiert, sage ich jetzt mal. Also lass es sein zum Teil, kann man einfach sagen, zu Disney und Marvel. Ausser, man geht vielleicht zu einem Matt Reeves, oder wo man sagt, zum Beispiel mit seinen Leuten oder respektive die Tonalität, Moski hat es ja schon angesprochen bei der Penguin. Und ich finde doch, oh, das ist sehr gelungen. Ich selber finde es sehr gelungen, der Penguin, Dark Gritty. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich Mafia-Sachenplots allgemein halt das Mobster-Zeug gerne habe. Ich schaue das sehr gerne. Und wenn der Colin Farrell als Oswald, respektive als der Penguin, hier auf den Screen kommt, ist das einfach wirklich für mich eine Offenbarung. Also das habe ich hier, echt, das muss ich unterschreiben, das ist super krass gut gespielt. Und Christine Milioti, die dort so ein bisschen einen Gegenpart, der Weiblichen spielt, auch in diesem Gangster-Milieu. Also das ist unglaublich starkes Charakterdesign, gut geschrieben. Das Drehbuch verhält für mich extrem, vor allem auch gerade auch psychologisch sogar sehr interessant, nämlich die Rolle von Oswald, wo wirklich toll geschrieben ist, eben wie auch optisch unkenntlich Colin Farrell in der Verkleidung, in der Maskerade und so super krass gut umgesetzt. Also, ich spüre, ich bin ein bisschen Fan von dieser Serie, es wird auch eine Season 2 geben, wie man hört. Das ist so ein Kack-Comic, oder? So catcht man mich. Mit guten Charakteren, schön ausverzählt. Nicht mega viel Action ab und zu ein bisschen reingestreut, aber mit Tiefgang und mit sehen, wo es nimmt einem Wunder. Und mir hat das immer Wunder genommen, wie das weitergeht. Und eben auch den Charakter gut erzählt. Was sind seine Motive? Warum macht er das? Warum ist er so, wie er ist? Und das fehlt ganz, ganz vielen Drehbüchern in Hollywood. Also, dort können sie sich ein Beispiel nehmen an so einer Serie, die es schafft, einem dran zu behalten. Es ist interessant und es hat einen Touch und es ist auch eine gute Überleitung, oder? Jetzt haben wir den Batman gehabt, die eine Geschichte, und jetzt ist der Penguin ja eine einzige Serie als Bindeglied praktisch dort zum zweiten Film, wie er sich versteht, oder? Und so kann man das machen, liebe Leute, an Marvel Studios und an andere, wo auch unter DC laufen. So ist gut Comic umgesetzt. Und es hat auch für Leute, die pur den 1:1 Aspekt suchen, das hat er nie, weil es eben in diesem Gangster-Milieu halt ein bisschen mehr angesiedelt wird, mehr Mafia-Vibes. Aber es nimmt auch Bezug, also in den Kostümen, also es sind so mehr die Pointen, die er hat. Der optisch, also wo er vor allem einmal den Zylinder, wo der Penguin immer auf der Rübe hat, dann hat er dann auch mal in der Szene, vor allem am Schluss, heute schnell, oder das Kostüm danach. Du spürst, ich bin gerade ein bisschen im Erzählen. Mit Platz 3, der Penguin. So geht Comic.
Aber weißt du, was schlimm ist, Tommy?
Yes.
Ich kann gar nicht mehr erzählen, weil wir einen Match auf Platz 3.
Sorry!
Mein Platz 3 hat extra gewartet, bis du deinen Monolog geschlossen hast, damit ich dann nicht reinschreien. Mein Platz 3 ist ebenfalls der Penguin. Und weil du eigentlich alles aufgezählt hast, was ich auch gut finde, kann ich gar nichts ergänzen. Darum muss ich jetzt schweigen.
Oh nein.
Der Penguin, Colin Farrell. Und wer vielleicht noch rauszuheben ist, ist die Nebenrolle, die sehr, sehr gut hat funktioniert. Also diverse Nebenrollen, muss man hier ehrlicherweise so wieder sagen. Also Christina Milioti, der Renzi Felice, der wirklich eine Überraschung in dieser Serie ist. Da hast du noch umgeschlagen. Der Michael Kelly natürlich auch als Johnny Vitti, Carmen Eyogo als Eve Carlo und so. Also, das ist durchaus sehr, sehr gute Nebenrollen. Ja. Also, auch in diesen Nebenrollen funktioniert es gut. Wirklich. Das muss man so sagen. Und Ja, ich kann nichts mehr anfügen, ich habe einfach den gleichen Platz wie du.
Was ich noch möchte anfügen möchte, das, was du aufgegriffen hast, nämlich noch schnell zu dem Renzi Felice, zwei Sätze. Ich glaube, das ist ein aufstrebender Schauspieler, ein Junge. Ich habe so das Gefühl, wir werden von ihm noch einiges sehen, weil ich finde, er ist ein junger, aber sehr charismatisch und durchaus fähiger Schauspieler. Mm-hmm. Das wollte ich hier noch unterstreichen. Der Renzi Felice. Shout out.
Ja.
Yes.
Jetzt ist der Moski fast zu kurz gekommen. Aber er darf uns dafür sagen, wer er auf dem Treppli hat. Jetzt kannst du einen richtigen Monolog ausrollen. Ganz allein.
Ja, 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 vorhin schon die über Bühne den Penguin geredet. Genau. Und ich weiss nicht, ob der die Serie auch in Top 10 hat und bei mir eben so weit rauf hat geschafft. Und zwar ist es The Constellation auf Apple TV Plus.
Das wäre bei mir auch honorable gewesen.
Ja, bei mir auch, kann ich schon mal sagen.
Genau, nein, mir hat es extrem gepackt. Auch Noomi Rapace, wo mich hier eigentlich quasi reingezogen hat in die Serie rein und auch das Geheimnisvolle, wo sie ja eben zurückkommt nach einem Unfall, der im All ist passiert, als Astronautin kommt sie zurück auf die Erde und dann fängt das ja so an mit ganz kleinen Sachen, dass irgendetwas nicht stimmt. Oder da ist, überlegt sie sich, du, unser Auto war doch eigentlich rot gewesen und jetzt ist es blau. Oder habe ich das irgendwie falsche Erinnerung? So mit so kleinen Sachen geht das eigentlich ja dann weiter, wo man ja, wo mir voll hat die Band gezogen, um herauszufinden, hey, was ist jetzt da eigentlich wirklich passiert, wo dann eben der Jonathan Banks auch eine tragende Rolle spielt. Und klar, du hast es vorhin erwähnt, ganz kurz, Mephisto, es ist, hat wieder ein bisschen mit Multiversum zu tun. Ja. Aber trotzdem, ja, habe ich das grossartig gefunden. Auch die ganze Stimmung, eben so ein bisschen für es ist ja nicht richtig Multi-Multiversum, oder? Sondern man ist bei diesen Figuren dran und man merkt eben, dass da kleine Sachen nicht stimmen. Und was ist jetzt das Merkwürdige? Und das habe ich extrem spannend gefunden, dort dran zu bleiben. Und es sind ja dann nur 8 Folgen. Und ja, wirklich grossartig. Hat dort nochmal so ein bisschen Noomi Rapace lernen kennen, wo bei mir so ein bisschen aus dem Radar-Film auch so ein bisschen verschwunden ist gewesen. Und wo ich auch eben filmerisch so ein bisschen 1-2 Sachen wieder habe nachgeschaut von ihr. Und darum Constellation auf dem Treppli bei mir.
Ja, jetzt wird das Silber langsam.
Genau, sind wir auf dem 2.
Yes. Mephisto, dein Silber.
Jetzt muss ich schon bald ein bisschen durchschnaufen, Thomas, es ist schon fast ganz oben. So, haben wir auch schon darüber geredet? Ich habe gesagt, wir kommen nochmal zurück. Mein Silberplatz dieses Jahr, beziehungsweise beste Serie in 2024 geht an Shogun. Wer hätte es gedacht? Mein zweiter Platz dieses Jahr, es ist ja schon relativ viel auch seitens von Moski gesagt worden, weil ja Shogun ein bisschen weiter hinter den Tag gesiedelt. Nichtsdestotrotz, ergänzend kann man sagen, ich freue mich auf die Zukunft von Shogun. Es wird weitere 2 Seasons geben, so viel weiss man bereits. Die Scripts sind am Laufen. Und es ist für mich einfach wieder mal so eine Serie gewesen, wo ich zuerst hatte gedacht, kommt das gut, können sie das? Aber mit der Beteiligung, insbesondere auch mit der Art, wie man es umgesetzt hat von dieser Buchvorlage und wie man auch umgegangen ist mit dem japanischen Stoff, ist einfach super gewesen. Und die Schauspieler waren grossartig gewesen. Von dem her, es ist sehr viel gesagt worden und für mich ist Shogun einfach etwas, was ich gerne wieder in dieser Qualität mehr hätte gesehen. Könnt ihr ja streamen bei Disney+. Ist bereits vollständig ausgelaufen. erste Season in gut 10 Folgen seid ihr dort durch. Und das sind wirklich alle verheben da. Also der Cosmo Jarvis und natürlich alle voran der Hiroyuki Sanada, wo wir auch beim Review von Shogun relativ umfangreich schon über seine Person geredet haben, wo ja stark ins Skript und in die Authentizität involviert ist von dieser Serie als japanischstämmiger Schauspieler. Und von dem her, Shogun ist mein Platz 2 dieses Jahr. Und wirklich für alle die, die das jetzt verpasst haben oder Hype irgendwie auch verpasst haben und denken, hey, so eine, ich sage jetzt mal, historisch angehauchte japanische Serie mit einer guten Produktion und wirklich einer fantastischen Storyline, die sicher auch ihre Schwächen hat, die auch sie gesagt wurden, aber als Gesamterlebnis, als Gesamt, ja, wie soll ich sagen, wie als Gesamtprodukt ist Shogun ein absolutes Highlight von dem 2024 und zeigt ja, dass Hollywood, wenn sie mit internationalen Produktionen wirklich einen Stoff gut aufarbeiten und wirklich Leute mit Herzblut dahinter sind, dass sie es können. Im Gegensatz zu anderen Serien. Von dem her, mein Platz 2, Shogun, Silbermedaille.
Yes. Ja, dann steige ich mal auch drauf ein, auf das Silber. Ja. Jetzt wird es langsam konkret. Ihr habt in der vorletzten Folge nämlich auch noch recht viel darüber geredet gehabt und ich habe das erst jetzt im Nachgang noch schauen. Und das ist die Season 2 von Arcane. Arcane hat es bei mir hier.
Ich bin bei dir, Tommy. Match.
Match für Silbermatch.
Wir haben jetzt das letzte Mal drüber geredet. Also.
Schlag auf Schlag.
Ich habe schon meine Goldmedaille gespoilert, aber ich sage dann noch etwas.
Genau. Ich will auch nicht zu ausführlich werden, wie ihr wisst, hat man hier bei Schau mal auch schon recht über Arcane geredet, aber es gibt sicher noch so ein, zwei Sachen. Also,
ja, komm, das sag du, Tommy, ja. Mithalten oder ich halte wieder ein bisschen zurück. Wir haben ein bisschen ausführlich schon voilà. Geredet. Du hast ja noch nichts gesagt zu dieser Serie. Der sagt
ich halte mich auch kurz.
Ich bin da auch eben auf dem 2 bei mir, Arcane. Genau. Wo, aber ich sage jetzt vielleicht schnell, warum sie es auf dem 2 haben, weil sie ein bisschen schlechter ist. Oder ich muss sagen, Season 1 habe ich mehr. Ist mir mehr im Herzen gewesen, darum hier nochmal auf dem 2. Aber jetzt lasse ich dir, Tommy.
Ja, dir gespürt. Also, ich finde es vor allem eben wirklich wahnsinnig gut umgesetzt, wie der Mephisto schon erwähnt hat. Game-Adaptionen, sei es jetzt filmisch oder animationstechnisch, wie hier bei Arcane, finden ihren Platz langsam in der Top-Liste wieder zurück. Also, und das muss man sagen, ist einfach optisch mega lieblich, schön inszeniert, Arcane. Moski hat es schon erwähnt. Season 1 ist natürlich auch mit dem emotionalen Aspekt, aber für mich hat es einfach die Qualität übertragen, oder? Also das Character-Design, das Art-Design, die Umsetzung davon auch wieder ein bisschen weit losgelöst. Also man muss League of Legends Games nicht gamed haben in dieser Lore, für das man Arcane schauen kann. Und das macht es auch so zugänglich und das ist auch wieder schön. Also für eben auch nicht Leute, die sich in diesen Lores rumbewegen, kann man sich das gut geben, es sind schöne Charaktere, es hat auch für mich das Steampunk-Element, wo man noch nicht so viel gebraucht hat, erstaunlicherweise, finde ich, filmisch und serientechnisch, und das passt auch wieder, oder? Also das ein neue Vibe, ein bisschen fresh, ein bisschen etwas gewagt, fancy, cool, so. Es hat ein von allem etwas, oder? Und das macht Arcane so stark. Und das ist so eine gute Animation. Und die haben 250 Millionen haben wir ja da gehabt bei dieser Season 2. Unglaublich. Welche Beträge.
Ich glaube, es ist für beide zusammen.
Es ist wirklich riesig. Gemeint, ich glaube, in Season 2 haben sie wirklich so viel gebraucht gehabt. Nichtsdestotrotz, die Millionen sind richtig gut investiert. Das ist von Netflix auf Netflix zu sehen. Und da bin ich jetzt der Meinung, das kann man machen. Oder? Das ist stark. Das ist in allen Belangen gut. Das Drehbuch ist gut geschrieben. Und eben noch in der Adaption ein Fact. Arcane Fact. Darum mein Silberplatz. Jetzt könnt ihr das noch ergänzen, ausweben, aber
nein, du hast nicht mehr gerne. Eben, hört unsere Folge,
yes.
Die wir hatten, und dort habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ist für mich gut.
Cool.
Dann machen wir noch schnell Honorable Mention, bevor der Mephisto kann verraten, was sein Heiss ist.
Ich habe Angst, dass dir jetzt so viel sagt, habe ich ja fast etwas müssen sagen, weil sonst wiederhole ich mich ja permanent. Aber ja, Honorable Mention, und dann sage ich natürlich noch schnell kurz etwas. Ja.
Also kommt, dann sage ich schnell Honorable Mention, die ich habe. Ich habe Only Murders in the Building, möchte ich gerne erwähnen. Ich habe jetzt erst alle vier Season nacheinander durchgeschaut. Und es ist einfach wahnsinnig lustig, die drei Personen da zu sehen, die ja einen True Crime Podcast machen, respektive es direkt aufklären, mit dem Steve Martin, dem Martin Short und Selena Gomez in ihrem Haus. Absolut die beste Season ist die Season 1, weil sie einfach auch so innovative Elemente haben reingebracht. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie gar nichts reden, die ganze Folge drin, weil es eine taubstumme Person hat, um die geht es nämlich in dieser Folge drin, und alle anderen Personen reden auch nichts und sie gleich kommunizieren. Also zum Beispiel spielen sie eigentlich Scrabble miteinander dafür oder so. Also so wahnsinnig innovative Sachen drin, es ist einfach lustig. Nämlich die Kafka erwähnen, da habe ich schon mal kurz drüber geredet, wo mit dem Schauspieler Bassmann, Schweizer Schauspieler, wo da der Kafka spielt. Aber das ist halt einfach nicht, wie soll ich sagen, eine Serie, die in eine Top 10 reinkommt, wenn man so ein bisschen ein Biopic macht. Aber es ist wahnsinnig schön erzählt worden. Und dann möchte ich noch erwähnen Pachinko. Das ist eine Serie auf Apple TV Plus, wo es so ein bisschen um das Korea- und Japan-Dilemma geht. In verschiedenen Generationen wird da Familie gezeigt. Ich bin eben noch nicht ganz fertig mit der Season 2, die dieses Jahr ist rausgekommen. Darum kann ich es nicht in ein Ranking reinnehmen. Aber sehr schöne, ruhige Folge, wo ich noch gar nie etwas davon habe gezeigt. Ja, wo man da gut hineinschauen kann auf Apple TV Plus. Mephisto.
Ja, eine Serie, die ich eben noch nicht durch bin, die aber extrem, insbesondere im Deutschen, gehypt wird und auch deutsche Original Netflix-Produktion ist, nämlich Achtsam Morden, die auf einer Kriminalreihe basiert, auf Romanvorlagen, die in den letzten paar Monaten extrem gehypt worden ist. Aber irgendwie ist der Hype-Train an mir vorbei, darum bin ich noch nicht durch. Ich habe jetzt angefangen, darum auch noch kein finales Fazit. Und darum ist sie ja nicht reingerutscht und kann ich wirklich sehr empfehlen, die mal reinzuziehen. Er ist auch vom 2024 und wieder mal etwas Positives aus Deutschland. Eine Kriminalserie um einen Anwalt, der in kriminelle Machenschaften verwickelt wird und auch Morden muss vertuschen und gleichzeitig auch schwierige Mandanten zu betreuen hat, um das jetzt ein bisschen grob zusammenzufassen. Achtsam Morden ist noch eine von meinen Honorable Mentions. Dann, ich habe darüber geredet in unserer vorletzten Folge meines Wissens, Joker ist ausgelaufen, die Schweizer Produktion mit dem David Constantin unter anderem. Das Walliser Original in der vierten Season geht zu Ende. Joker hat seine Geschichte auserzählt. Ich hoffe natürlich, dass die jungen, aufstrebenden Filmemacher rund ums Team von Constantin und Co. In Zukunft wieder neue Projekte werden anreissen. Das wäre wünschenswert, dass wir wieder etwas in der Qualität von Wilder oder eben auch Joker in der Schweizer Serienlandschaft bekommen. Das ist doch zu hoffen und darum auch hier Joker noch kurz erwähnt. Und wie gesagt, ich habe es angetönt, ganz am Anfang von dieser Folge, natürlich auch noch Secret Level, wo ich einfach auch noch drinnen stecke, wo ich noch kein finales Fazit konnte ziehen. Und dann habe ich noch ein Honorable Mention, weil sie eigentlich offiziell nicht aus diesem Jahr ist. Ich möchte dem Tommy noch Merci sagen für seinen Tipp. Damals, er hat es ja nur etwa viermal gesagt oder fünfmal. Ich soll jetzt als halber Österreicher endlich den Pass schauen, wo die dritte Season aber im 2023 ausgelaufen ist und ich immer, ja, ich mache es dann, ja, und jetzt habe ich es gemacht.
Yes.
Und jetzt bin ich in der Ende zweite Season und kann sagen, der Pass für alle die, der Tommy jetzt zwar schon zur Genüge erwähnt, was noch nicht haben gesehen, eine deutsch-österreichische Produktion, wo man bei Sky meines Wissens müsste streamen, immer noch, ist im 23. mit der dritten Season eigentlich zu Ende gelaufen, meines Wissens. Ich weiß gar nicht, ob es weiter produziert wird. Mit, unter anderem mit Julia Jentsch und dem Michael Ofzarek. Und ich muss einfach immer noch sagen, merci für diesen Tipp.
Bitte, bitte.
Spezielle Honorable Menschen. Oh. Schaut das unbedingt, ja. Holt euch das nachher, wenn ihr es noch nicht habt gemacht, so wie ich. So, ich bin durch mit Honorable Menschen.
Ja, das schreibt mir. Ich gebe auch noch ein, zwei Honorable Menschen. Ich habe nämlich Silo Season 2 anfangen. Das nimmt mich jetzt wirklich noch ein bisschen gezwungen. Bei der ersten Season bin ich noch ein bisschen skeptisch gesehen, denken, aber das könnte hier recht gut kommen mit Silo Season 2. Er hat es jetzt hier auch nicht rein geschafft. Ich bin gespannt, ob sie es hat geschafft. Bin da mal eingestiegen. Und Man on the Inside, auch eine neue Netflix, also übrigens neue Netflix-Serie. Comedy-Crime-Serie, die gerade auch relativ frisch gestartet ist, mit dem Ted Bonson, der da so undercover in einem Altersheim unterwegs ist. Und sie scheint amüsant zu sein. Also, weil ich bin jetzt gerade in Sachen Comedy, habe ich gar nicht mehr so viel gesehen. Also, es gibt auch gar nicht mehr so viel, was mich anspricht bezüglich dem Humor. Und hoffe jetzt hier, dass der Undercover im Altersheim mich wieder anspricht auf Netflix. Und ich denke, das könnte gut kommen, so wie ich das sehe. Darum hier ein Honorable Menschen an das. Und ja, damit schließe ich es eigentlich, weil wir das andere schon bereits auch schon erwähnt haben, viel, ja. Genau, jetzt, jetzt haben wir da...
So, der goldige Platz.
Goldige.
Soll ich jetzt auch nochmal zu einer 5-minütigen Lobeshymne anstimmen? Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich habe ja... Ihr habt es mitbekommen in unserer normalen Schau-mal-Folge, wo wir ja bereits sehr, sehr intensiv in der Folge 66 übrigens, für die alle, die es nachhören wollen, über die Animationsserie, wo der Tommy bereits sehr viel erwähnt hat und der Moski auch. Für mich ist Arcane eine Überraschung von den letzten Jahren und ich will nur noch eins ergänzen. Ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass insbesondere aus Hollywood ausgerechnet eine Animationsserie mehr Storyline, mehr nahbare Charaktere, mehr reinreisst, wie alles, was ich aus der realen Filmwelt, Serienwelt, Entschuldigung, das Jahr habe gesehen. Und das ist eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig, dass sie das, dass mich da nichts hat noch drauf aufgelüpft. Und ihr habt natürlich auch mit allem, was ihr gesagt habt, recht. Ja, ich gebe Moski so weit recht, dass die zweite Season sicher ein paar Kritikpunkte mehr hat. Aber nichtsdestotrotz, die zwei Seasons, die müsst ihr schauen. Das ist ein Must-See. Arcane, vergessen den Game-Hintergrund, es spielt überhaupt keine Rolle. Die kommen in die Welt rein, die kommen in die Charaktere rein. Und wer ein Skript schreibt, wo man aus der ersten Folge, von der ersten Season, in der letzten Szene, von der zweiten Season, nochmal einen Bezug herstellt, der hat ein Bier gewonnen. Und zwar ein grosses. Und darum, Arcane zeigt, dass sie es noch können in Hollywood, wenn auch nur im Animationsbereich, in Anführungs- und Schlusszeichen, in dem Sinn meine Nummer 1, meine Goldmedaille 2024 im Serienformat. Arcane Season 2, damit habe ich geschlossen für das Serienformat.
Ja, komm, ich übernehme gleich, weil ich gerade eine gute Herleitung machen zu meinem Nummer 1, weil nämlich die gleiche Schauspielerin vorkommt, die im Arcane Jinx Stimme macht, ist in meiner Serie die Hauptdarstellerin ebenfalls, und das ist Ella Parnell in Fallout.
Ah! Oh.
Und das ist meine Nummer 1. Ich habe,
der Gamer.
Fallout 4, das habe ich schon dann gesagt, ist eins von meinen meist gespielten Spielen. Yes. Nur Elden Ring habe ich ein bisschen mehr gespielt als das. Und ich finde es echt grossartig, eigentlich all die Bezüge zu machen. Aber wie ihr erwähnt habt, muss man ja das Spiel nicht gespielt habe, für dass man die Serie auch gut findet. Und das ist auch wahnsinnig, dass das funktioniert. Und ihr habt schon so viel darüber geredet, das stimmt eigentlich alles. Es ist die ganze Welt, wo man da übrigens auch wirklich in die Wüste gegangen und gefilmt hat und eben nicht CGI vor einer grünen Wand alles nur gemacht hat, hat natürlich auch CGI dabei, aber eben eine gute Mischung. Und es stimmen Figuren, es stimmt der Humor, der eben auch im Game so überkommt. Und darum meine Nummer 1. Und ihr habt das auch bestätigt, euch hat es auch gefallen, ihr habt es auch in der Top-Liste, ist mir das so zu Herz gewachsen. Und ich freue mich drauf, wie es weitergeht, aber ein bisschen Angst habe ich dann eben schon auch, dass man das Niveau kann behalten für die Season 2. Aber ja, das sehen wir dann. Jetzt freue ich mich schon mal dran, dass sie das so gut haben übergebracht.
Yes. Jetzt bleibt
Tommy, noch... haben wir über deine Serie auch schon geredet?
Jetzt kommt mein...
Ich vermute
es. Jetzt kommt mein Goldplatz.
Ich vermute
es. Also, als Serienproduzenten tue ich das jetzt so mal formulieren, auf Japanisch, Arigato gozaimasu. Shogun ist mein Platz 1. Mega Shoutout an die Leute, die diese Serie produziert haben. Ich, wo Teil von Japan in meinem Herzen trage, als Land auch, wo ich schon dort war. Und ich finde die japanische Kultur mega interessant. Die Serie hat mir mega viel Vibes gegeben, weil ich mich mit dem beschäftige, auch ein bisschen weit privat und auch freizeittechnisch, whatever. Und es ist schön zu sehen, dass Leute aus Hollywood zusammen mit japanischen Leuten eben vorweg im Hiroyuki Sanada zusammen die Serie haben zustande gebracht, in so einer mega schönen Qualität, bildlich, Tonalität und der Kultur gerecht werden von Japan. Das war für mich ein Genuss gewesen, trotz dieser Länge, die muss bei mir leiden, weil ich halt mich extrem gerne mit dem abgebe. Und mehr kann man fast nicht dazu sagen. Es ist für mich eine Offenbarung gewesen. Einerseits schauspielerisch wahnsinnig gut produziert, auch optisch schön. Und mir geht es jetzt ein bisschen ähnlich, gerade wie vielleicht Moski bei Fallout. Es kommen wahrscheinlich noch zwei weitere Seasons von Shogun. Also sie werden da drei Bücher schreiben, jetzt aktuell. Ich bin mega gespannt, aber auch ein bisschen besorgt, ob das so weitergeht, weil besser kann es fast nicht mehr werden, weil mein Gold ist hier vergeben. Die Bürger, der Emmys hat er abgeräumt, Shogun. Es ist episch, schön. So kann man Serien produzieren und so hätten wir es gerne, liebes Hollywood. Das ist für mich eine super Serie. Punkt. Ja.
Da, jetzt haben wir es geschafft.
Wir sind
durch. Top 10 Serien sind durch. Hä?
Yes.
Seid ihr glücklich und zufrieden mit unserer Auswahl?
Ja.
Ein paar Überraschungen, ein paar Matches hat es auch gehabt. Doch,
einige. Vier habe ich mir notiert. Vier Matches
haben wir. Nicht schlecht.
Ja. Das ist also besser als Quote auf Tinder, du. So.
Oh.
In dem Sinn, jetzt haben wir nicht viel erzählt von den besten Serien in unseren, aus unserer Perspektive, besten Serien 2024. Aber das war ja noch nicht alles gewesen, nicht wahr?
Das ist so.
Wir wollen ja noch schliesslich das grosse Kino feiern, das grosse Kino ehren. Und das gehört ihr im zweiten Teil des Jahresrückblicks. Beste Filme vom unsere subjektiv beste Filme vom Jahr 2024. In dem Sinn gehe ich schon mal raus, um meine Stimme schonen und ein Tee mir rüber zu tun. Und wir hören uns im Teil 2 wieder. Der Mephisto ist aus. Merci vielmals.
Ja, gibt mir nicht viel Angst zu sagen. Bis gleich. Bei den Filmen sind wir wieder zurück. Tschüss zusammen.
Geht mir genau gleich. Hey, bleibt dran. Wir hören uns wieder. Bei den Filmen. Seid gespannt. Bis gleich. Tschüss.